danke dir, dass wir heute uns an deiner Gegenwart erfreuen dürfen. Du bist nicht weitergegangen, sondern du hast mit deinen Jüngern damals das Brot gebrochen und hast ihre Augen geöffnet und sie haben Jesus erkannt. Und genau das ist, was wir hier möchten, Jesus ganz neu erkennen und entdecken. Amen. Lass uns Platz nehmen. Jesus kommt, um Tote lebendig zu machen. Jesus kommt, um Schlafende aufzuwecken. Jesus kommt, um Kranke zu heilen. Jesus kommt, um Gebundene zu befreien. Und er ist da heute. Preis Gott, unser Heiland, Jesus Christus. Jesus ist umhergezogen und hat wohlgetan. Und ist bis bei Berlin gekommen, bis zu uns. Weiter Weg, aber was soll's. Ich will dich einladen für morgen früh, alle Schwestern, zum Lady Brunch oder Frauenbrunch. Um 11 Uhr herzlich eingeladen. Bringt was mit. Vielleicht noch ein paar Ostereier, weiße auch, müssen nicht unbedingt farbig sein. So, also ihr wisst ja, bringt was Nettes mit und ihr seid herzlich eingeladen. Um 19 Uhr abends ist auch Versammlung, vielleicht könnt ihr gleich da bleiben. Gott kämpft um dich. Gott kämpft um dich. Gott hat dich nicht aufgegeben, der hat mich nicht aufgegeben, niemand. Ist auf diesem Planeten Erde gibt es keinen Menschen, den Gott aufgibt. Man sagt manchmal, bei dem ist Hopfen und Malz verloren, aber nein. Gott hat genug Stoff, dich zu finden, dich zu suchen, dir zu begegnen, dich zu retten. Also Gott kämpft um dich. Am Sonntag früh, was die Liebe Gottes vermag. Schon die menschliche Liebe ist stark, stärker als der Tod. Aber was vermag also die Liebe Gottes? Was kann die Liebe Gottes überhaupt, was die Liebe vermag? Dann abends, 19 Uhr, ist unsere zweite Gemeindebibelschule. Also mit uns zusammen machen 1000, 200, 300 Leute mit uns zusammen. Also was wir hier lernen, das geht also übers Internet, in Französisch, in Englisch, in Deutsch weiter. Und viele Leute lernen das. Und ich freue mich eigentlich, dass wir hier so eine Bibelschulgemeinde sind. Eine Bibelschulgemeinde. Dann nächsten Mittwoch, der Glaube im täglichen Leben. Der Glaube ist eine Kraft. Aber jetzt zuerst mal bei der Heiland. Jesus kommt zu uns, um Tote lebendig zu machen. Er macht Tote lebendig. Du sagst ja, wir leben ja doch. Aber vielleicht merkst du, es gibt mehr Tote um dich herum, als du glaubst und denkst. Jesus ist umhergezogen, hat Gutes getan, sehr viel Gutes getan. Die Not ist so groß und überall, wo er hinkam, entweder fielen die Menschen zu Boden oder sie standen auf. Die Dämonen, die unreinen Geister, die fielen, oder die Besessenen fielen immer zu Jesus hin und die, die Probleme hatten, die Toten sogar, ich denke, das Töchterlein des Jairus, der Jüngling zu Nein, der arme Lazarus, die standen alle auf. Also, entweder hinfallen oder aufstehen. Jesus ist also der Schlüssel. Bei Jesus stehen die Menschen auf oder die böse Geister, böse Gedanken, böse Absichten, böse Ziele haben, die fallen alle nieder und kapitulieren, müssen kapitulieren. Denn die Bibel sagt, alle Knie müssen sich beugen und alle Zungen müssen bekennen, dass er der Herr ist. Jesus sind die Leute nachgelaufen, überall wo er hinkam, immer gleich Massen. Er musste sich immer verstecken oder er musste den Leuten sagen, sagt bitte nicht weiter. Aber je mehr er verboten hat, du weißt ja, verbotene Früchte schmecken. Je mehr er verboten hatte, desto mehr verbreitet sich die Kunde, dass er alles kann, dass er alles ist. Bei Jesus war immer was los, also wird es nie langweilig. Und ich sage dir auch ein Geheimnis, wenn du mit Jesus lebst, wird es nicht langweilig. Ein entdeckst jeden Tag was Neues, ist was Neues da, es begibt sich immer. Du glaubst gar nicht, was sich so alles passiert tagsüber, wenn Jesus da ist, wenn du mit Jesus gehst. Da passiert was und da passiert was und da kommt jemand und da hilft jemand und da ruft jemand was an. Also da ist immer was los, wenn Jesus da ist. Gewaltige Dinge passieren um ihn herum, Kranke werden heil. Plötzlich, bei Jesus wurde die Versammlung ständig unterbrochen. Also er kam nie zum Schluss so richtig, bis heute. Wo Jesus ist, ist also einiges los. Das Volk freute sich über Jesus, riesig, waren begeistert. Nur eine Gruppe von Leuten freuten sich nicht, das waren die Religiösen. Das ist heute noch so geblieben. Die Religiösen freuen sich nicht über Jesus. Oh, muss das unbedingt so sein? Müssen die Halleluja schreien? Müssen sie die Hände heben? Müssen sie so springen und hüpfen? Und müssen sie in der Hände klatschen? Die Religiösen haben sich nicht gefreut, wenn Jesus kam und wenn durch Jesus etwas passiert. Sie konnten das nicht verkraften. Und ich sage euch warum, das war Konkurrenz für sie. Die dachten, wir machen das schon. Aber nein, die haben es nicht geschafft. Die haben nicht geschafft, die Synagoge zu füllen. Die haben nicht geschafft, den Tempel zu erhalten. Die haben nicht geschafft, all das voll gottesfürchtig zu halten und zu machen. Das haben sie nicht geschafft. So, da kommt Jesus. Und ich möchte heute an der Geschichte von Lazarus weitermachen. Ich habe euch gelesen. Also, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Und ich nehme Johannes Kapitel 12, Vers 9. Die große Menge, die Leute in Jerusalem hatten inzwischen gehört, also eine große Menge, sie kamen zu Jesus nach Bethanien und hörten, dass er dort ist und gingen dorthin. Und sie kamen nicht nur seinetwegen, sondern auch, weil Lazarus da war. Und sie wollten Lazarus sehen, den Jesus von den Toten auferweckt hatte. Natürlich, du möchtest auch jemanden sehen, der von den Toten auferweckt wurde, drei Tage schon tot war, schon in der Verwesung war. Und ja, wie war das da drüben? Was hast du gesehen? Und was hast du erlebt? Hast du auch Maria gesehen? Hast du Josef gesehen? Hast du irgendeinen der Heiligen gesehen? Hast du den David oder Moses gesehen? Die Leute befragten ihn. Da beschlossen die führenden Priester, auch Lazarus zu töten, denn die hatten schon vorher sich vorgenommen, wir bringen Jesus um, der sowas Schönes macht, Tote auferweckt. Wir bringen den um. Du musst es vorstellen, der tut Gutes und für das Gute muss er sterben. Denn seinetwegen gingen viele Leute, also jetzt wegen Lazarus, dorthin und glaubten an Jesus. Soweit die Bibelstelle. Die Auferstehung der Toten ist ein Werk Gottes. Und deswegen soll Jesus bestraft werden. Oder dass einer aufersteht durch die Gnade Gottes, wie jetzt der Lazarus, der hat ja nichts getan. Der hat nicht gefleht, bitte weck mich auf, Herr Jesus. Der hat nicht um Hilfe geschrien im Grab. Und Jesus kam trotzdem, hat Gnade an ihn erwiesen. Und jetzt wollen sie den auch deswegen umbringen. Menschen haben das nicht verstanden, vor allem die Geistlichen haben das nicht verstanden, dass Jesus Gutes tut. Und er tut bis heute Gutes. Die kritisieren deshalb und zweifeln an ihm. Aber das Volk, die Allgemeinheit, die normalen Menschen, die wollen mehr von diesem Jesus erfahren. Und mehr, wie war das, Lazarus? Was hast du erlebt, als ringsherum alles gestunken hat? Naja, Tote stinken nicht, die sind so süßlich, riechen die. Sie riechen so süßlich. Also wie, ja, Verwesungsgeruch. Aber die Theologen verstehen es nicht. Die Theologen verstehen es nicht, wieso die Leute ihm so nachlaufen. Wegen diesem einen Toten da, oder zwei oder drei. Die Theologen, die eigentlich besser wissen sollten, aber die kennen Gott nicht. Aber so ein Lazarus, der aus dem Toten auferstanden ist, der kann was erzählen. Heutzutage glauben viele Leute, selbst Theologen glauben nicht mehr, dass Tote auferstehen. Ja, wir gehen über in, was weiß ich, die glauben eher an Reinkarnation, an Karma und all den ganzen Schmarrn, aber sie glauben nicht, dass der Tote auferstehen kann. Und hier, Jesus bewies, ich habe Macht über die Toten. Gott kann man nicht nur aus den Büchern kennenlernen, sondern Gott muss man persönlich erleben, entdecken. Mit Verstand kannst du Gott nicht ergründen. Wie ist der Lazarus rausgekommen? Nur die Stimme Jesu, Lazarus, komm heraus. Weißt du, die Theologen, sie haben nur den Buchstaben, das Buch, sind Schriftgelehrten, die wissen ganz genau und sind sehr perfekt, aber ihnen fehlt die Offenbarung. Die Offenbarung, Jesus kann alles. Und heute Abend möchte ich dir auch einfach mit in dein Stammbuch schreiben, Jesus kann alles, für Jesus ist nichts unmöglich. Weißt du, dass so Jüngling oder so Töchterchen von Jairus auferweckt wecken kann, aber ein Mann, der schon stinkt, stell dir mal vor, aus dem Leichenhaus, den aufzuwecken, da gehört schon eine Portion Kraft und Allmacht und Vollmacht und was sonst noch dazu. Viele Menschen glauben nicht mehr an das Übernatürliche, dass Jesus alles kann. Gott kann. Bei Gott ist nichts unmöglich. Den meisten Leuten ist der kindliche Glaube verloren gegangen, besonders den Theologen. Die sind so verkopft. Und es ist schlimm, wenn Menschen den kindlichen Glauben verlieren. Nicht mehr so lieber Vater, Daddy, Heiland, Herr Jesus sagen können. Wenn sie dem kindlichen Glauben abgeschworen haben, dass sie nicht mehr staunen können. Guck mal, was für ein Wunder hat Gott gemacht. Wenn du jetzt rausgehst, Frühling, guck mal, die Natur, die spricht für sich selbst. Da brauchst du kein Biologiestudium, du musst nur Augen aufmachen. Und dann siehst du, alles sprießt und wächst und gedeiht. Weißt du, Menschen, die den kindlichen Glauben nicht mehr haben, die haben auch keine Überraschungen mehr. Träumen auch nicht mehr. Wenn du Leute fragst, die verkopften Menschen, die träumen nicht mehr. die sehen nicht mehr Visionen, Gesichter, die haben keine Inspiration mehr, zu denen redet nicht der Geist Gottes mehr und all diese übernatürlichen Dinge, die sind tabu für sie. Sie haben keine Fantasie. Und eigentlich das Leben besteht aus Fantasie. Sich vorzustellen. Unser Lazarus, der kommt zurück. Was war das? Ja, ich glaube, sagt Martha am jüngsten Tag. Oder früher konnte Gott sowas tun, aber heute, das ist jetzt passiert. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. Wir müssen glauben nicht, dass Jesus uns in 100 Jahren heilt. Da brauche ich die Heilung nicht mehr. Da bin ich schon tot. Ich brauche die Heilung jetzt. Gott ist ein Gott für jetzt, für hier und heute. So, die Fantasie. Zwischen Himmel und Erde gibt es mehr als das, was du in Schulbüchern lesen kannst. Lazarus durfte eigentlich nicht auferstehen. Das passte nicht in das Konzept der Geistlichen, der Rabbis damals. Er durfte sein Leben nicht verlängern und verschönern, durfte nicht noch ein paar schöne Stunden genießen. Das war ihm nicht gegönnt. Die Leichenpredigt war schon gehalten, der Weihrauch wurde schon versprüht und der ganze religiöse Damm, das wurde schon alles absolviert. Und jetzt steht er noch einmal auf, der gute Mann. Das ist, was den Theologen nicht passt. Nochmals Beerdigung abhalten. Noch einmal Trauergottesdienst. Nein, also Lazarus, du störst uns. Er durfte nicht das Leben genießen. Und genau das ist, was die Geistlichen nicht wollen. Die wollen nicht, dass du lachst, dass du dich freust, dass du jubelst und jauchst. Halleluja. Das stört sie. Sag deinen Jüngern, haben die gesagt, sag, dass sie nicht so laut schreien sollen. Hosianna, Hosianna, Hosianna. Verbiet es. Aber dann sagt Jesus, lass sie. Die freuen sich. Gott lässt uns freuen. Und Gott gibt uns so viel Freude am Leben. Und wir sollten diese Freude uns nehmen und das Leben genießen. Und nicht das Leben von einige paar Frömmler vermiesen lassen. Ich sage das Frömmler, also wahre Gläubige, die freuen sich am Leben. Die danken Gott für alles. Sie sind zufrieden über alles und sagen, ach, es ist wunderbar, es ist wunderbar, es ist wunderbar. Jesus war für die Pharisäer, Schriftgelehrten, die Geistlichen damals ein Quertreiber, zerstört ihre ganze schöne Ordnung. Wir haben doch den Mann schon beerdigt. Jetzt kommt er und sagt, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie gönnen Lazarus nicht, dass er lebt. Das sind gute Brüder, das sind gute Freunde. Die gönnen einem nicht, dass der Mensch lebt. Und Jesus ist gekommen und sagt, wo habt ihr ihn hingelegt? Ich will ihn auferwecken. Der schläft ja nur. Er spinnt. Weißt du, die glauben es und halten es nicht für möglich, dass Jesus Tote auferwecken kann. Ein toter Lazarus wäre denen lieber gewesen. Und das ist, siehst du, wer dahinter steht. Welche Religion das ist und wessen Religion das ist und wem die Religiösen dienen. Dem Teufel. Denn der Teufel will nicht, dass irgendjemand zum Leben erwacht. Dass irgendjemand Fortschritte macht. Dass irgendjemand sich bewegt. Die wollen, dass alle still sind, alle brav sind, im Grab liegen und die Grabesruhe genießen. Der Teufel mag nur Tote, liebt nur Tote, ist glücklich, wenn er Tote sieht. Je mehr Leichen, umso fröhlicher ist er. Mit Lebendigen kann er nicht anfangen. Die Lebendigen sind ihm ja ein Dorn im Auge, sind gefährlich für seine Existenz. Und deshalb kam Jesus, die Werke Satans zu zerstören. Also meine Botschaft heute ist, Jesus macht Tote lebendig. Und du siehst hier, wer die wahren Feinde der Menschheit sind, die Agenten Satans, die sitzen in religiösen Zirkeln, Kreisen, in Tempeln, Kirchen und Synagogen, die sind in frommen Kreisen. Nein, lass uns stille sein und stille werden. Nein, Jesus sagt, lasse die Kindlein zu mir kommen und stell so ein Kind in der Mitte. Ein Kind kann nicht still sitzen. 5 Minuten, das ist viel zu viel. Kinder sind aktiv, Kinder leben. Kinder unternehmen was. Kinder haben Fantasie. Da stoßen sich am Tisch, blöder Tisch. Verstehst du, als wenn der Tisch denken könnte und gescheit wäre und oder so. Sie können also sehr impulsiv sein. Sie können sich streiten und die vergessen wieder und vergeben einander und sagen, komm, wir machen wieder was. Kinder, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Der Teufel möchte also nur alte, tote Leute haben. Zu nichts mehr brauchbar. Die nur da sitzen, vor sich hin träumen und an die gute alte Zeit denken von früher. Wie war das so schön damals? Die Frommen tun so scheinheilig, solange nichts Reelles passiert. Also die Frommen, geh mal in eine Gemeinde oder Kirche, kannst hingehen, wo du willst, Synagoge oder Moschee, solange nichts passiert, solange alle schön, brav im Ritus, in der Liturgie mitgehen, solange nicht irgendjemand was erlebt, fröhlich wird oder lacht oder in die Hände klatscht, solange ist alles in Ordnung. Aber wehe, wenn jemand aufwacht, wenn jemand lebendig wird und aufsteht, wenn jemand Freude bekommt, wenn jemand aus der Reihe tanzt. Geh mal in eine hochheilige Kirche, egal welche, und wenn der Prediger was Gescheites sagt und sagt Halleluja, der fällt in Ohnmacht. Ich habe mal von einem evangelischen Pfarrer bei mir in der Gemeinde gehabt, in Stuttgart, und der war aus Frankfurt von einer Hauptkirche. Evangelischer Pfarrer, und da war wiedergeboren, hat Jesus kennengelernt und so weiter. Und dann sitzt bei mir in der Gemeinde ein alter Bruder und der sagt was Gescheites. Dann sagt dieser Bruder, Halleluja! Oh, Bruder, ich höre, warte. Und dann sagt er, Amen! Warte, ich höre bald auf. Weißt du, es ging. Dann sagt er, nein, Bruder, das ist so gut, mach ruhig weiter. Die können mit Halleluja und da haben wir nichts anfangen. Die können mit Hosianna nichts anfangen. Die können mit der Freude nichts anfangen. Und das war auch hier bei diesen frommen Brüdern in Bethanien. Aber weh, wenn einer das Grab verlässt, dann ist die Hölle los. Die wollen gleich den umbringen, beseitigen und wieder zurückholen, so schnell wie möglich, auch wenn es eine Steinigung ist. Der darf das nicht, um Himmels Willen. Deshalb sagt Jesus, hütet euch vor den Sadduzäern und Pharisäern vor ihrem Sauerteig. Hütet euch, nehmt euch in Acht von diesen Menschen, die so in langen Gewändern gehen und lange Gebete halten. Und einfach Eindruck bei den Leuten machen möchten. Sadduzäer, diese Priesterkaste. Sie glauben nicht an die Auferstehung. Das war damals so. Also sie wollen auch nicht auferstehen. Warum denn auch? Ihnen geht's ja gut in dieser Welt. Sie sind ja das Establishment, die Priesterkaste. Und sie erlauben nicht, dass ein anderer aufersteht. Also sie selber stehen nicht auf und sie wollen nicht erlauben, dass andere glücklich sind, dass andere fröhlich sind. Aber Jesus kommt und er stört sich nicht an Pharisäern und Sadduzäern, auch wenn sie ihn bekämpfen und das verbieten wollen. Wenn du das ewige Leben haben willst und bist unter Sadduzäern und Pharisäern, dann lebst du gefährlich, Bruder, Schwester. Dann lebst du gefährlich, du musst genau hingucken, sonst fliegt da irgendwo so ein Stein her. Sie wollen ihn steinigen und Lazarus auch noch mit. Sie gönnen nicht, dass du lebst. Dass du das Leben genießt und sagst, ach, heute ist so ein schöner Tag. Oh, das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Und dass du positiv bist und positiv eingestellt bist, dass du an Sonne glaubst und Sonne ausstrahlst und dankbar bist und zufrieden bist. Mir geht's auch, ja, mit Gottes Hilfe schaffen wir schon. Das ist zu viel für dich schon. Weißt du, die freuen sich, wenn du sagst, ach, heute ist so schwer, ach, durchwachsen und was sonst noch alles so. Also, jeder Tag hat seine eigene Plage. Und du plagst dich, aber wenn du sagst, Lob und Dank, alle Tage Sonnenschein, auch wenn Wolken da sind, und wenn Nacht da ist, da erst recht, um Mitternacht machst du Lobgesang, da wachen die Toten auf, wenn du anfängst nachts zu singen, die sagen, die sind jetzt verrückt, also das geht schon so weit, also die können es nicht mehr lassen, der Tag ist denen zu kurz, jetzt müssen sie auch noch die Nacht nehmen. Der Teufel möchte deinen kindlichen Glauben zerstreuen und vernichten und dir die Begeisterung nehmen. Das möchte, dass du ja nicht mehr begeistert bist. Und wenn du nicht mehr begeistert bist, bist du tot. Wenn in deinem Leben Begeisterung fehlt, egal für was, ob es Autofahren ist, ob Liebe ist oder Freunde sind, Gemeinde oder Glaube oder Gottesdienst, wenn du keine Begeisterung mehr hast, pack ein. Bist schon tot am lebendigen Leibe. So, wenn du zum Glauben kommen willst, dann frage nicht die Priester, die Pfarrer, die Pastoren. Ich habe meinen kindlichen Glauben bei einem Baptistenpastor verloren. Ich habe den Heiligen Geist erlebt und wollte wissen, was das ist. Weil ich das nirgendwo einordnen konnte. Ich dachte, ich fange an zu spinnen. Jetzt wirst du fromm. Religion ist Opium fürs Volk. Jetzt drehst du vollkommen durch. Und dann gehe ich zu meinem Pastor und frage, also ich erlebe was Merkwürdiges die letzte Zeit. Also ich kann mehrere Sprachen gleichzeitig sprechen, so hintereinander. Dann sagt er, warst du beim Pfingstler? Ich habe gesagt, kenne ich die Leute nicht. Ich kenne Jehovas Zeugen und so ein paar Sekten, aber Pfingstler habe ich noch nie was gehört. Ja, das sind es. Und so weiter. Zungenreden, das ist vom Teufel. Habe ich gedacht, um Himmels Willen, ich faste und bete und Gott gibt mir den Heiligen Geist und das soll vom Teufel sein. Und der hat mich so verunsichert, dass ich gesagt habe, Mensch, vielleicht hat Lenin doch recht gehabt oder Marx. Religion ist oben fürs Volk, ist Volksverdummung und die Leute schön unten zu halten. Und den Eindruck hatte ich für einige Wochen, bis ich durch Augsburg spazieren gehe und dann höre ich, es ist Kraft, 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 wunderbare Kraft und dann mit Tambourin und die Hände klatschen, Kraft, Kraft, wunderbar. Ich habe gedacht, um Himmels Willen, so kenne ich die Leute nicht, das müssen ganz ausgeflippte Leute sein, oder? Da ist etwas, bin nachgegangen und da war eine Versammlung. Und der Pastor sagt, wer noch Fragen hat und Gebet braucht und so, der soll zurückbleiben. Und ich habe eine Frage gehabt, ich kam ganz am Schluss, nämlich das war Schlusslied, Opfer war schon Gott sei Dank aufgenommen. Und kam ich rein und ich blieb zurück. Also ich habe von der Predigt nichts gehört, ich habe nur die letzten Sätze der Abkündigung gehört, also wenn jemand Fragen hat. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe etwas Komisches erlebt, frag ihm auch so, was es ist. Und dann hat er gesagt, für Geistestaufe braucht noch unter anderem, der soll auch zurückbleiben. Habe ich gesagt, Wassertaufe habe ich, aber Geistestaufe, was ist das? Und ich hatte das bereits, aber mir hat man das ausgeredet. Mein Pastor hat mir meine Geistestaufe ausgeredet, die Freude am Herrn ausgeredet, die Liebe zum Herrn ausgeredet. Weißt, das, was ich erlebt habe, ich hätte jeden Menschen umarmen können, jeden auf der Straße lieb haben können und so weiter. Das hat man mir ausgeredet, diese Freude am Herrn, diesen kindlichen, naiven, ja, einfältigen Glauben. Und dann sage ich, Geistestaufe, das interessiert mich, was ist Geistestaufe? Und dann sagt er, sprechen in anderen Sprachen und so weiter, etc. Und dann sage ich, das ist alles vom Teufel. Du siehst, ein Gespräch bei diesem Theologen, gebildeten Theologen, ein Gespräch und schon vergiftet. Du wirst so schnell vergiftet von den Priestern und Pfarrern und Pastoren, die nicht an Gott glauben, die nicht an die Kraft des Evangeliums glauben. Du wirst so schnell vergiftet und dein kindlicher Glaube wird so schnell runtergedrückt und dann predigst du sogar die Dummheiten weiter. Das ist alles vom Teufel. Dann sagt der Bruder, wenn du das nicht glaubst und so weiter, ich bete mit dir nicht. Weißt du, der war so frei, der hat gesagt, ich bete nicht mit dir. Geh nach Hause, knie dich hin und sag dem Herrn Jesus, war es von dir, lass es wiederkommen. War es nicht von dir, halt es fern. Ich habe mich hingekniet. Ich konnte nicht auf die Knien aushalten. Schon die Freude am Herrn. Und ich preise den Herrn, bin so glücklich. Da habe ich gesagt, komm, die können alles vergessen. Ich weiß, das war echt. Gott hat mir diese Freude gegeben, diese Freude am Herrn. Das ist unsere Stärke, Geschwister. Und der Teufel möchte dich sogar in einer Baptistengemeinde dich totpredigen. In der Seelsorge totpredigen. Weißt du, so viele Leute werden in der Seelsorge kaputt gemacht, statt dass sie auferweckt werden. Jesus ist gekommen, um den Menschen aufzuwecken, den Menschen mehr zu geben, als was sie haben, die Menschen zu beschenken, zu bereichern und nicht ihnen den letzten Rest vom Glauben zu nehmen. Man sollte eigentlich froh sein, wenn einer überhaupt glaubt, heutzutage. Und ihn ermutigen, Bruder, mach weiter. Es sei denn, das ist eine Irrlehre, aber das ist ja keine Irrlehre, was man glaubt, was wir hier glauben. So, die bringen dich mehr vom Glauben ab, als dass sie zum Glauben hinbringen. In der Bibel heißt einmal in Psalm 1, wandelt nicht im Rat der Gottlosen. Und viele Pfarrer, Prediger, Pastoren, ich sage das nur, sind Gottlose. Auch wenn sie von Gott sprechen. Sie haben keine Verbindung mit Gott. Sie reden nicht mit Gott. Gott redet nicht zu ihnen. Gott inspiriert sie nicht. Und dann erzählen sie den Leuten Käse. Quatsch. Verstehst du, erzählen irgendetwas vom Herrgott, an dem sie selber nicht glauben. Und wie kann ich jemanden begeistern für einen Gott, an dem ich selber nicht glaube? Wenn ich von dem nicht überzeugt bin, was ich predige, keiner kauft mir was ab. Ein Vertreter, der nicht von seiner Sache überzeugt ist, selbst wenn der größte Ramsch ist. Wenn er von seiner Sache nicht überzeugt ist, braucht er nicht zu irgendjemand hingehen. Aber wenn der Vertreter von seiner Sache überzeugt ist, du, der verkauft es zweimal oder dreimal. Und deshalb ist es so wichtig, wem hörst du zu? Einer Leiche wandelt nicht im Rat der Gottlosen, die keine Verbindung mit Gott haben, die selbst nicht an Gott glauben, denen Gott nichts gibt. Was sollen sie dir weitergeben? Denn wir sind letztendlich nur Kanäle. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wenn einer nicht an Gott glaubt, sollte einpacken und lieber stempeln gehen. Hartz IV. Hat er mehr getan für die Gesellschaft. Also wer selbst kein Licht ist und kein Licht hat, kann auch nicht andere erleuchten. Also wenn einer nicht inspiriert ist, wer selbst nicht hat, kann auch dem anderen nichts geben. Wer selbst verzweifelt ist, verzagt ist, mutlos ist, in dem Moment, wo der Mund aufmacht, dann gehen Dämonen aus seinem Mund aus und vergiftet die ganze Leute. Die werden auch mutlos. Oh, Geschwister, ach, die Zeit der Wunder ist vorbei. Also mit uns geht nicht vorwärts. Wir sind in der Endzeit mittendrin. Die Pforten der Hölle haben sich aufgetan. Also die Not ist so groß, dass kaum einer selig wird. Verstehst du, wenn wir es predigt hören, es ist aus, vorbei. Es gibt keine Hoffnung. Dann geh lieber irgendwo anders hin. Geh lieber in die Welt. Die Welt hat noch ein bisschen Hoffnung wenigstens. Viele sind verzweifelt, schwach, ratlos und so weiter, verwirrt, durcheinander, wissen nicht, was sie richtig glauben sollen, wo sie dran sie sind. Frage nicht einen nach dem Weg, der selbst den Weg nicht kennt. Da wird bestimmt, da drüben geht's lang und derweil geht's da drüben hin. Weißt du, ich frage meistens zweimal, wenn ich irgendwo bin und ich merke, die Person ist wackelig auf die Füße und dann sagt sie, ja, da hinten, also da muss es da um die Ecke sein und so weiter, dann frage nochmals, sicherheitshalber, bevor ich in die Irre gehe und frage, ist das so, ist es da drüben? Nein, sagt sie da. Also, weißt du, du wirst verwirrt, wenn Leute selbst den Weg nicht kennen. Frage nicht die Medien nach dem Weg oder die Masse oder die Öffentlichkeit. Die weiß selber nicht, wo es lang geht. Sie sind ratlos selbst. Sie wissen selbst nicht, was sollen wir tun jetzt in dieser Krise? Wie kommen wir da raus? Wir sind noch mittendrin in der Krise, aber wie kommen wir da raus? Wenn jemand enttäuscht ist, frag nicht den Enttäuschten, wie werde ich mit meinem Leben fertig? Wenn jemand krank ist und nicht an Krankenheilung glaubt, er fragt nicht, wie wird man gesund? Der wird sagen, lassen Sie sich operieren. Der wird dir irgendeinen Arzt empfehlen. Aber der wird dir nicht sagen können, Jesus heilt Kranke. Beten Sie mal. Wenn einer selbst nicht gesund ist, wie kann er dem anderen Gesundheit predigen? Wenn er selbst, denn zuerst hilft dir selbst und dann kannst du erst anderen helfen. Leute kamen und befragten den Lazarus. Sie wollten wissen, wie ist es drüben? Denn eines Tages werden wir auch alle tot sein. Vielleicht nicht in 3 Tagen, aber in 300 Tagen oder 3000 Tagen. Aber wie ist das? Was zählt dort? Was ist dort wichtig? Was muss ich mitnehmen auf der Reise ins Jenseits? Sie befragten Lazarus und sie wollten genau wissen, Bruder, kannst du sagen, wer ist dir dort begegnet? Viele stellen nur dumme Fragen. Aber wehe, wenn du denen richtig antwortest, aus dem Jenseits. Antworten, die Gott dir gegeben hat. Wehe. Weißt du, die wollen wissen und stellen Fragen, alle möglichen Fragen. Aber wehe, du sagst die Wahrheit. Und das, nein, so nicht. Doch, wenn du ihnen sagst, was wirklich los ist, werden sie ausfällig und aggressiv oft. Wenn du die Wahrheit sagst. Sie wollten von Lazarus wissen, wie ist das da drüben, was passiert da drüben? Und als er dann ihnen sagte, was dort los ist, oder hat gesagt, was dort los ist, haben sie gleich den steinigen wollen. Und ich sagte, warum? Wenn Jesus einen auferweckt, der hat Durchblick. Der sieht was, der erkennt was. Und alle vernünftigen Menschen interessieren sich, wie ist das Leben nach dem Tod? Also nur ganz dumme interessieren sich nicht. Mir ist egal. 1,80 unter der Erde und dann ist es vorbei mit mir. Nur die, also die nur nicht einmal bis zur Nasenspitze sehen können. Aber wir alle sind geboren, um zu sterben. Also diese Frage nach dem Jenseits bewegt uns. Aber wo stellst du heute die Frage nach dem Jenseits? Wer kann dir beantworten? Die Psychologen? Die Ärzte? Frag einen Theologen. Geh hier in die Uni und frag sie über Jenseits. Die meisten Theologen glauben nicht einmal ans Neue Testament und studieren Theologie. So, wir alle wollen genau wissen. Und viele Menschen gehen zu Esoterik, weil Christen das nicht mehr sagen können. Und weil Christen keine Ahnung haben. Aber dann in der Esoterik, das ist gang und gäbe. Kübler-Ross, andere jenseitige Erfahrungen. Leute interessieren sich, Christen interessieren sich nicht mehr fürs Jenseits und stellen nicht mehr die Fragen über Jenseits. Ich meine Christen, Namenschristen, Scheinchristen, Kirchenchristen, nominelle Christen. Aber Esoteriker, die fragen. Und wer weiß, vielleicht sind die besser dran und näher dem lieben Gott, also mancher fromme evangelische oder katholische Christ. So, aber wehe, wenn du die Wahrheit sagst, auch denen. Wehe, wehe, wehe. Wehe. Willst du wissen? Ganz besonders die, die im Dienste Satans sind, die werden wütend, wenn du die Wahrheit sagst. Der Teufel will nicht seine Zukunft wissen, dass es ein Jenseits gibt. dass es eine Hölle gibt, eine Gottesferne, und wer in der Hölle alles ist, die wollen das gar nicht wissen. Der Teufel will nicht wissen, wer in der Hölle ist, denn er ist und sein ganzer Anhang. Die Hölle ist für den Teufel gemacht. Gott will, dass allen Menschen geholfen werden und dass sie alle zur Erkenntnis kommen. Und da gibt es eine große Diskrepanz. Ja, Fegefeuer, dann kommt alles Mögliche, was vom Mittelalter. Wir haben so viel Aberglauben aus dem Mittelalter, dass wir gar nicht klar durchblicken, was Jenseits ist. Wir müssen uns zuerst mal vom Mittelalter befreien. Die ganzen Hexen und Inquisition und alles das, was da war, was für ein Unfug die gebracht haben. Und das alles die Geistlichen. Wenn im Mittelalter jemand weissagte, in Zungen sprach, so wie wir das tun, oder in Zungen gesungen hat, es war eine Hexe. Kam gleich auf den Scheiterhaufen. Du siehst also, was die Geistlichen sind. Wenn jemand etwas Übernatürliches erlebte, der war ein Spinner, ein Ketzer, das passt nicht in ihr Konzept hinein. In ihr Konzept passt nur, wenn du Lateinisch gesprochen hast damals und die Bibel nicht gelesen hast und geglaubt hast, was der Priester gesagt hat. Die Religiösen wollen nicht informiert werden, wie es mit uns weitergeht. Wenn wir weg sind, wir zahlen keine Kirchensteuer mehr. Natürlich werden sie neue finden. Aber wehe, du fragst darüber. Weißt du, du kannst klug werden, sehr klug werden, wenn du die Frage nach dem Jenseits stellst. Jesus kam, um Tote aufzuwecken. Das ist meine Botschaft. Wenn du die Frage nach dem Jenseits stellst, wenn bei dir ein Licht aufgeht, wenn du mündig wirst, wenn du eine Offenbarung bekommst. In der Bibel heißt einmal, Herr, lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Du wirst erst klug, wenn du fragst, wie geht's hier weiter? Ist das alles, was ich hier sehe? Ist das alles, was ich hier bin? Ist das alles, was ich hier habe? Ist das drüben auch so? Nur wer Gott bittet, Herr, lehre uns zu bedenken, dem wird der Herr auch zeigen, dass er denken kann und wird ihm Dinge aufschließen, wird mit Leuten zusammenkommen, die ihm bestimmte Dinge sagen, die jenseitige Erfahrungen haben. Stell dir mal vor, so viele Leute heutzutage haben jenseitige Erfahrungen, die können da gar nicht darüber reden. Die kommen in die Klapsmühle. Als Spinner werden sie abgetan. Wenn du sagst, also ich war drüben, beim Unfall, in der Narkose, bei der Operation, im Koma, ich war drüben. Frag einen Koma-Patienten, was der dir erzählen könnte von drüben. Frag ihn nur mal, wenn du jemanden kennst. Wenn du weißt, dass du sterben musst, lebst du total anders. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Die kamen Lazarus, was ist dort unten los? Oder dort oben? Dann sind deine Prioritäten ganz anders. Dann bist du nicht mehr so menschenhörig. Und du richtest dich nicht mehr nach Menschen. Wenn du einmal die Ewigkeit geschaut hast und siehst, was wichtig ist und was unwichtig ist, Hauptsache und Nebensache, dann benimmst du dich auch anders. Dann nimmst du vieles nicht mehr so wichtig, was du hier so wichtig siehst. Mein Geld, mein Sparbuch, meine Arbeit, meine Familie und so vieles. Da siehst du, wie alles so vergänglich, null und nichtig ist. Du nimmst nichts mit. Das letzte Hemd, sagen die Chinesen, hat keine Taschen. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Jesus kommt, um Menschen aufzuwecken. Und gut, dass der Lazarus hier aufgestanden ist. Der kann uns einiges erzählen. Gott muss uns den Tod richtig verstehen lernen lassen. Weißt du, wir müssen den Tod richtig verstehen. Die meisten Leute verdrängen den Tod. So in der Klinik, Sakrotan, abgewaschene Wände, alles sauber, nur noch Instrumente. Der Tod ist eine Realität. Und zwar täglich sterben Tausende. Und das ist eine Realität. Nur im Fernsehen sehen wir Sterbende vielleicht noch. Im Kino oder im Krimi. Aber Gott muss uns zeigen, was der Tod wirklich ist. Und hier, Jesus geht auf Lazarus zu und das ist immer wieder... Jesus hat beim Jüngling, beim Töchterlein von Jairus und beim Lazarus gesagt, der schläft, der hat einen Tiefschlaf. Und dann reden die Leute, na, der ist doch tot schon, wir haben jetzt gehört, dass er tot ist. Und dann sagt er, ja, er ist gestorben, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Petrus sagt ja, wenn er schläft, wird er schnell gesund. Menschen, die schlafen, werden, das ist ein Zeichen der Besserung. So, aber dann sagt Jesus, und er hat gemerkt, dass sie es nicht verstanden haben, er schläft. Und Jesus sagt, er muss sterben und ich gehe hin, ihn aufzuwecken, damit die Herrlichkeit Gottes offenbar wird. die Allmacht Gottes offenbar wird. Gott will etwas zeigen durch die Geschichte mit Lazarus hier für uns. Lazarus schlief, bevor Jesus ihn aufweckte. Leute lachten ihn aus, als er sagte, ich gehe ihn aufwecken. Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie haben gedacht, ist der Heiler nicht mehr ganz beieinander? Was wird Jesus erzählt haben? Nein, was wird Lazarus den Juden erzählt haben? Den Geistlichen, dass sie so wütend wurden. Nachdem er wieder zurückkam, wie war das da drüben? Was hast du gesehen? War meine Oma auch dort und mein Opa auch dort? Hast du da den Hillel gesehen? Hast du den Gamaliel dort auch gesehen? Hast du den Moses gesehen? Hast du vielleicht den Elias noch erblickt? Weißt du, wer ist alles drüben? Ich kann mir denken, was der da erzählt hat. Ich will eine andere Geschichte zuerst erzählen, bevor ich dir sage, was der Lazarus erzählt hat. In Jakarta, in Indonesien, liegt schon einige Jahrzehnte zurück, diese Geschichte, ist eine reiche indonesische Frau, eine eingeschworene Buddha-Verehrerin. Nur Buddha, überall alles voll, das ganze Haus mit Buddha. Und wohlhabende Frau. Und plötzlich ist so ein Lärm in diesem Haus oder bei diesem Haus und auf der anderen Seite der Straße wohnen zwei Pfingstschwestern, also gläubige, wiedergeborene Christen, die waren gerade im Gebet und die hören diesen Lärm dort auf der Straße. Die fragen, was ist dann los? Und dann sehen sie, dass dort eine Totenklage ist und denken, guck mal, diese Buddha-Verehrerin ist gestorben. Aber irgendwie zeigte der Heilige Geist diesen beiden Schwestern, geh auch rüber. Und wenigstens kondoliere oder was sie machen können. Die gehen rüber, ahnungslos, was da passiert. Die gehen hin, legen der Frau einfach so als Abschied die Hand an den Stirn und die Frau wacht auf. Kommt zu sich. Alle sind entsetzt natürlich, weil sie aufgebahrt war und schon für die Beerdigung vorbereitet und bevor sie aus dem Haus kam, wird sie auferweckt. Und weißt du, was sie da als erstes machte? Da hatte sie noch den Buddha in der Hand, den schmeißt sie weg. Weg mit Buddha, weg mit Buddha! Das ist das Erste, was passiert. Sie war drüben, im Jenseits. Weg mit Buddha, dort ist kein Buddha, dort ist Jesus, Jesus und Jesus. Dort gibt's kein Buddha. Im ganzen Jenseits, wo sie war, es gibt kein Buddha. Das war ihr Erlebnis. Ihr Sohn ist Pastor einer großen Gemeinde in Jakarta heute. Von ihm habe ich das Zeugnis. Aber sowas muss passieren, dass jemand aus dem Totenreich kommt und erlebt, dort ist kein Buddha. Dort ist auch kein Mohammed. Dort ist auch kein Konfuzius. Dort ist nur Jesus. Und sie sahen nur Jesus allein auf dem Berg der Verklärung. Dort ist nur Jesus. Und er ist dieser Pastor, hat eine Gemeinde mit 150.000 Mitgliedern. Ganz tolle Gemeinde in Jakarta. Ich habe ihn predigen gehört, er war auch mal in Deutschland. Sein Zeugnis. Aber seine Mutter musste zuerst den Buddha rausschmeißen. Sie musste zuerst sterben, um von Buddha befreit zu werden. So, was wird Lazarus erzählt haben? Dort drüben, kein Altar, kein Tempel, keine Tora, kein Priester, kein hoher Rat, nichts. Wo sind die alle? Dort ist nur Jesus. Dort ist nur Jesus. Und im Himmel gibt es keine Kirche, kein Papst, kein Bischof. Wenn du drüben ankommst, all diesen ganzen, das ganze religiöse Zeug ist gar nicht mehr da. Dort ist nur Jesus. Und sie sahen nur Jesus. Da ist auch nicht Moses und nicht Elia. Dort ist Jesus. Sie sahen nur noch Jesus allein. Bei dieser buddhistischen Frau, sie und ihr ganzes Haus wurde gläubig. Und Lazarus, dem ging es genauso. Kein Talmud, kein Gesetz, keine Satzungen. Gar nichts, nur Jesus. Wenn Menschen aus der Ewigkeit kommen, sind sie verwandelt. Also ich erlebe das immer wieder, Menschen, die jenseitige Erfahrung hatten. Vielleicht musst du mal mit dem Kopf an die Wand fliegen, um vernünftig zu werden. Um Christ zu werden, gläubig zu werden. So diese jenseitige Erfahrung. Ich kann nur ein ganz kleines Stück sagen. Also für mich persönlich war so ein Erlebnis, als ich von meinem Motorrad runterflog und auf die Wand prallte und Gehirnerschütterung hatte, bis ich aufwachte, mein Leben hat sich so radikal verändert. In diesen Bruchteilen von Sekunden. In dem Moment, wo ich wegfliege vom Sattel und an die Wand ankomme und aufpralle, in dem Moment läuft mein ganzes Leben ab. Spielt sich mein ganzes Leben ab. Und ich war Christ, war wiedergeboren. war geisterfüllt, war getauft. Aber dann sah ich plötzlich, wie drei Kerle, drei meiner alten Freunde, mir in den Weg stehen und sich und mich nicht durchlassen. Und ich muss diesen Schlangenpfad hinauf zum, was weiß ich, was da oben war, in der Burg oder Festung oder Schloss. Und da will ich rauf, aber ich komme nicht durch. Drei Kerle stehen durch und die habe ich im Weg und die erkenne ich. Und als ich wieder gesund war und zu mir kam, sofort besucht, dann da gab es Techtelmechtel mit diesen Burschen, mit meinen Freunden und diese Dinge in Ordnung gebracht. Du siehst also, diese Dinge sind so nützlich. Wer weiß, warum Gott einen zurückkommen lässt, warum er Lazarus zurückkommen ließ. Er hat es nötig gehabt, um noch manche Sachen vielleicht in Ordnung zu bringen, um zu bereinigen. Wer weiß es. Viele Drogensüchtige, die übersinnliche Erfahrungen machen, haben mehr erlebt auf diesen Trips, als mancher Theologe auf der Uni erfahren hat aus den ganzen Büchern und Theologiestudium. Einmal mit dem Kopf gegen die Wand hast du mehr Erfahrung mit Gott gemacht und mehr aus dem Jenseits mitbekommen, als in so manche fromme Stunde. Drogensüchtige, unerlöste, Ungläubige, wenn sie solche Erfahrungen machen, dass sie so ein Trip sind, LSD-Trip oder andere Drogentrips, weißt du, sie machen Bewusstseinserweiterung, aber das sind Bewusstseinsstörungen letztendlich. Und die kommen zurück und sagen, was war das? Ich hab die Fratze gesehen, ich habe das gesehen und so weiter. Wenn du mit Gott nicht in Ordnung bist, siehst du nur Fratzen. Siehst du nur Fratzen. Aber du musst nicht einmal Drogen nehmen, sogar im Traum. Jedes Mal, wenn du nachts schläfst, wir machen da jenseitige Erfahrungen im Tiefschlaf, nachts. Wir sehen Bilder und dann sehen wir Fratzen und vieles andere mehr. Oder wer einmal außer sich war, Ekstase oder im Koma oder in Narkose. Jedes Mal, wenn du dein Bewusstsein verloren hast, vielleicht hast du mal so hohes Fieber gehabt, ganz hoch, ganz hoch. Und du siehst dich an der Decke hängen und siehst da unten, wie die dann dich wickeln und streicheln und tätscheln. Und so weiter. Du siehst also das Leben von ganz anderer Seite, mal ganz anders. Und dann bist du erstaunt und sagst, ist das wirklich das Leben? Und wir schauen immer nur auf das Sichtbare. Aber es gibt auch noch das unsichtbare Leben. Und wenn die Menschen dann zu sich kommen und nicht das richtig aufarbeiten und verarbeiten, dann müssen sie zum Psychiater. Und auch dort, was passiert dort? Nicht viel. Sie können nicht verarbeiten, weil geistliche Dinge müssen geistlich gerichtet werden. Alles, was du dort erlebst. Viele Seelsorger sind dabei auch überfordert. Das, was du erlebst in solchen Stunden, wo du aus dem Leibe bist, wenn Seele und Körper getrennt wurden, denn viele glauben nicht, auch von den Seelsorgern glauben nicht an Übernatürliches und Übersinnliches, steht nicht in ihren Schulbüchern, sind nicht darüber belehrt worden, haben selbst keine Erkenntnis, sind Fremdwörter, so wie mein Pastor gesagt hat, alles von Teufel, alles von unten, alles Schwärmerei. Weißt du, es gibt viel mehr, als was du denkst und was du gelehrt worden bist. So, deshalb, wir müssen offen sein, prüfet alles und das Gute behaltet. Und ich möchte es einfach in diesem Raum stellen, prüfet alles und das Gute behalten. Wie kann ich das Kind mit dem Bad ausschütten? Viele haben nicht den Heiligen Geist. So wie sollen sie die Wahrheiten verstehen? Geistliche Dinge müssen geistlich gerichtet werden. Wenn du zu jemandem hingehst, wo den Heiligen Geist selbst nicht hat, der wird dir irgendetwas erzählen, da aus dem Buch vom Professor sowieso, aber der wird nichts Handfestes dir geben können. Das Jenseits ist immer ein Thema gewesen, damals so wie heute. Und leider, es wird nicht viel darüber gesprochen in den religiösen, etablierten Kreisen. Warum? Weil viele Leute keine Ahnung haben. Wie soll ich jemand etwas erklären, wenn ich selber keine Ahnung habe? Wenn ich selbst kein Innenleben habe? Dein Leben wird viel mehr von deinem Innenleben bestimmt, programmiert, von deinem Unterbewussten, von dem, was du gar nicht weißt, als du glaubst und ahnst oder zugibst. Viele wollen es nicht zugestehen. Ja, ich glaube nur das, was ich sehe. Aber du musst mehr glauben, was du nicht siehst. Und das ist da. Schwerkraft und so weiter. Die meisten deiner Träume sind nicht verwirklicht worden, das, was du gehabt hast, wenn du ehrlich bist. Verstehst du es? Die sind alle irgendwo abgelagert oder verdrängt worden. Viele Menschen haben keine Erwartungen mehr, keine Hoffnungen mehr. Die liegen im Grab, so wie dieser arme Lazarus. Sie haben aufgehört zu träumen. Du brauchst Auferweckung, Auferstehung. Zu dir muss Jesus kommen und dich aufwecken, dass du wieder anfängst zu träumen, dass du wieder sagst, ich will mein Leben verwirklichen. Und zwar so, wie ich da drüben eigentlich mein Leben gesehen habe, wie es leben sollte. Viele haben keine Hoffnung mehr, keinen Sinn in ihrem Leben, keine Erwartungen. Die sind tot. Ein Mensch, der keine Erwartungen mehr hat, ist tot. Jesus kommt, um die Toten aufzuwecken. Weil die meisten Leute kein Innenleben haben, sind sie unterentwickelt und sind wandelnde Leichen, mehr nicht. Haben sich aufgegeben, sie stinken, so wie dieser arme Lazarus. Bei ihm ist alles vorbei. Alles vorbei. Keine Wünsche mehr, keine Visionen mehr, keine Inspiration mehr. Nichts von diesen geistigen Dingen, nichts mehr von dem, was das Leben ausmacht. Jesus ist gekommen, den Toten Leben zu bringen, den Stinkenden dort im Grab. Vielleicht bist du auch einer. Zu dir steht Jesus heute, weißt du, und ruft dich auch, genauso wie den Lazarus gerufen hat. Lazarus, komm heraus. Gott kann in deiner Höhle nichts tun, solange du da drin bist, in dein Grab. Die meisten Leute bringen ihr Leben im Grab zu. Die glauben, es ist sowieso alles zerstört, meine ganzen Träume, alles verdorben. Die haben vermasselt und der hat vermasselt und der hat mir vermasselt und der hat mir alles versalzen. Mein Leben ist total erledigt und du liegst in deinem Grab. Du bist schon bei der Verwesung. Weißt du, es gibt viele lebendig Begrabene. Und Lazarus war schon begraben, eingesagt. War schon ausgesegnet. Wenn man das so sieht. Geh hin in Frieden. Er war schon ausgesegnet. Aber Jesus lässt niemand im Grab, auch nicht den Lazarus. Er lässt niemand. Er macht Tote lebendig. Jesus gibt niemand auf, auch wenn du dich selbst schon aufgegeben hast. Ja, wärst du hier gewesen, Jesus, mein Bruder wäre nicht gestorben. Dieser Vorwurf. Aber Jesus geht zu dem Grab von Lazarus, dorthin, wo er schon verwest ist, wo er stinkt. Dorthin, wo schon andere weggegangen sind und gesagt haben, mach zu, jetzt vorbei. Weißt du, Lazarus war in einem Familiengrab. Da lagen wahrscheinlich schon andere von seiner Familie, Vater oder Mutter, denn es waren nur die drei Geschwister übrig. Es war ein Familiengrab. Er muss wohlhabend gewesen sein, er war kein armer Tropf. Er liegt also in dieser Familiengruft und er liegt da, wo seine Angehörige sind. Und du denkst auch, mein Leben ist auch nicht besser wie das meines Vaters, meiner Mutter. Jesus kommt, um dich aufzuwecken. Du sollst nicht in deinem Familiengrab ruhen und liegen bleiben. Du sollst aufstehen. Die anderen sind weggegangen, die haben sich ausgeweint. Warum tut Jesus das, dass er jetzt zum Grab geht? Wo habt ihr ihn hingelegt? Warum kam er nicht, als er krank war? Als er Fieber hatte? Als man ihn damals rief? Warum ließ er die beiden Schwestern hängen? Warum kam Jesus nicht zum Lazarus? Warum war er so langsam unterwegs? Einmal hat er bei jemand das Gastmahl abgebrochen und ist gleich hingelaufen, um hier das Töchterlein des Jairus aufzuwecken. Aber hier schmatzt weiter, lässt sich Zeit. Weil er weiß, da muss was Größeres noch passieren. Er muss ins Grab zuerst mal, der muss mal stinken. Hier soll die Herrlichkeit Gottes offenbar werden. Deine Situation, wo du angekommen bist, bei diesem Familiengrab, Familienschicksal. Und du sagst, ich bin auch nicht besser, so wie dieser Elia. Oh Gott, ich habe für dich geeifert, ich habe alles getan. Oh, ich habe mich so eingesetzt für Mission, für Evangelisation, Reformation, für den ganzen frommen Spuk. Habe so mich geeifert, ich bin auch nicht besser, lass mich sterben. Der liegt in seinem Grab. Und dann kommt der Engel rein und sagt, Elia, komm raus. Oder hier, Lazarus, komm heraus. Du hast hier nichts zu suchen. Bist am falschen Platz. Herr, wärst du hier gewesen? Mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber jetzt ist der Herr da. Es ist nicht für Martha und Maria gekommen, jetzt ist er für Lazarus gekommen. Jesus hat zwei Häuser sehr geliebt, da war er immer gerne. Da war das Haus in Kapernaum von Petrus. Und hier in Bethanien Martha und Maria und Lazarus. Und jetzt steht er hier vor dem Grab, Familiengrab. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Sie fühlte sich von Gott verlassen, in den Stich gelassen. Mein Bruder, der Vater ist schon gestorben, Mutter gestorben, jetzt auch mein Bruder, der eigentlich die Familie führen sollte, auch wenn er vielleicht der jüngere Bruder ist. Also der Mann im Haus, jetzt haben wir keinen Mann im Haus mehr. Wärst du hier gewesen? Aber Jesus sagte, Johannes 11, Vers 11, Unser Freund schläft. Unser Freund schläft. Heute Abend, Jesus ist gekommen, die Toten aufzuwecken. Menschlich vielleicht unmöglich. Unser Freund schläft. Und für Jesus war die Krankheit nicht zum Tode. Deshalb hat es auch sich nicht so beeilt. Er wusste, dadurch wird der Sohn Gottes mehr geehrt, wenn er jetzt kommt. Er kommt nie zu spät. Und selbst wenn er schon zerfallen worden wäre, selbst da wäre er noch auferweckt worden. Denn wir haben ja in Hesekiel einmal Prophet Weissage. Prophet Weissage. Und da sind die ganzen Knochen verstreut, vertrocknet schon, verwüstet. Sprich zu den Gebeinen. Gebein kommt zusammen zu Gebein. Und plötzlich klappert es auf dem Feld. Und plötzlich kommt Gebein zu Gebein. Und die Knochen finden zueinander. Also für Jesus wäre das kein Problem gewesen. Jesus weiß, hier am Lazarus werde ich verherrlicht. Wenn der aufersteht, eine einflussreiche Familie in Betanien. In Johannes 12 habe ich gelesen, die große Menge von Leuten kamen aus Jerusalem inzwischen und haben gehört, dass hier was passiert ist, dass dieser Lazarus auferstanden ist. Und sie kamen nicht nur seinetwegen, also wegen Jesus, sondern um Lazarus zu sehen. Wie sieht ein Auferstandener aus? Mal dir mal heute Abend aus. Wie sieht ein auferweckter Mensch aus? Wie sieht ein erweckter Mensch aus? Und ich meine erweckt, geistlich erweckt. Wiedergeboren. Wie sieht ein echter, wiedergeborener Mensch aus? Sitzt du auch da und träumt vor sich hin? Oder wie sieht ein lebendiger Mensch aus? Wie sieht eine erweckte Leiche aus? Wie sieht eine Mumie aus, die aus dieser Verschalung rauskommt? Siehe, er schläft. Er ist nicht gestorben. Und Jesus war froh, dass er im richtigen Moment kommt. Martha, dein Bruder, wird auferstehen. Ja, in der ersten Auferstehung, Johannes 11, Vers 26. Aber Jesus ist jetzt gekommen. Nicht erst in der ersten Auferstehung oder in der großen Auferstehung. Nein, jetzt will er die Finsternis erleuchten. Jetzt will er Leben bringen, wo der Tod ist. Und Jesus beweist nicht nur Mitleid, sondern er beweist seine Macht. Ich kann ihn auferwecken und ich werde ihn auferwecken. Und heute Abend, Jesus will seine Macht an dir und mir beweisen. Ich kann den Martyrtes wieder zum Leben bringen. Zum neuen Leben, zum dynamischen Leben, zum peppigen Leben, zum geistlichen Leben. Also ein Leben, dass die Leute sagen, wie macht er das nur? Weißt du, das ist nicht nur, dass du geschubst werden musst, sondern du rennst. Und so wie die zwei Brüder nach Emmaus, die gingen und schlürften und ja, wie man von Beerdigung kommt. Sie schleppten sich so hin, aber als sie dem Auferstandenen begegneten, sie rannten, noch, dass sie vor Sonnenaufgang bis nach Jerusalem kommen. Die Geschwister müssen vornehme Leute gewesen sein, angesehene Juden, und die kamen, um die Schwestern zu trösten, ach du, liebe Martha und liebe Maria. Jesus kam, um den toten Lazarus lebendig zu machen. Jesus kommt und klopft bei dir und du spürst von meinem Sarg und von meinem Grab kommt die Platte weg. Ich werde ausgegraben und jetzt steht doch einer und spricht: Martyrtes, komm raus. Pass auf, auch in deinem Leben kommt so eine Phase der Auferstehung. Du hast gehofft, geglaubt, du hast Jesus so oft zu Hause gehabt, der war so oft bei dir, du warst so oft in seiner Versammlung, du hast so viel gehört, aber du hast noch nicht die Auferstehung erlebt. Du glaubst an die Auferstehung. Du hast schon sogar über die Auferstehung geredet und gesungen und irgendwas gemacht, aber du sollst die Auferstehung erleben. Weißt du, jemand, der die Auferstehung erlebt, ist was anderes, als wenn er nur von der Auferstehung gehört hat. Oder von der Geistestaufe gehört hat. Oder was weiß ich, von was gehört. Du hast schon viel gehört, aber erleben, das ist, was Gott dir schenken möchte heute Abend. Die meisten sind eigentlich, und jetzt bitte verzeiht mir, wenn ich das so denke, die meisten sind Jesus nicht wirklich begegnet. Denn dann, wenn er ihnen begegnet wäre, würden sie ganz anders stehen. Sie würden wie Lazarus erzählen, Leute, sein Herz war so voll. Weißt du, die Leute interessieren sich. Weißt du, wenn du nichts erlebt hast, wenn du nicht erfüllt bist, wenn du nicht begeistert bist, wenn du nicht enthusiastisch bist, ach, wann macht er den Schluss? Wann hört er da auf? Mensch, er quatscht und quasselt und quasselt und quasselt, da kommt nichts Gescheites raus. Aber wenn du etwas erlebt hast, wenn du eine Reise gemacht hast und von irgendwo herkommst, dann kannst du was erzählen. Und so Lazarus, er hat eine Reise gemacht, hat was erlebt. Der kann erzählen jetzt, auch wenn er nur 3 Tage war. Du, in 3 Tagen erlebst du sehr viel, wenn du mit Gott gehst. In einer Sekunde erlebst du viel mehr. Wenn du in der Gegenwart Gottes bist, erlebst du so viel, dass du ganz Bücher schreiben kannst. Und 3 Tage ist schon lang. 72 Stunden. Wenn Jesus einem begegnet ist, der verändert sich. Der wird plötzlich anders. Und ich habe Menschen gesehen, die drüben waren, die dann zurückkamen. Das ist mir nicht mehr wichtig. Weißt du, drüben zählt nicht Geld, drüben zählt nicht das Äußere, drüben zählt nicht Organisation, drüben zählt nicht Kirche und Religion, drüben zählt irgendetwas anderes, was viel wichtiger, viel größer, viel stärker und viel mächtiger ist. Und wenn du Kind Gottes bist, da zählt nur Jesus, so wie bei dieser Buddhistenfrau. Jesus, 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 nicht Buddha. Jetzt werden manche böse auf mich, weil ich auf den Buddha schimpfe. Aber Buddha gibt's drüben nicht. Der ist auch nur ein Mensch gewesen, wenn einer gewesen ist. Und so hat er es auch gestorben. Aber Jesus ist der Weg. Jesus ist die Wahrheit. Jesus ist die Auferstehung. Jesus ist das Leben. Buddha sagt, ich bin nur ein Weg. Oder Mohammed ist auch nur ein Prophet. Aber gibt's noch viele andere Propheten. Also, und sie sagen nur noch Jesus allein. Wenn du Jesus begegnet bist, faulst du nicht mehr. Lass mich mal drüber meditieren, der stinkt schon. Du faulst nicht mehr. Du wirst nicht mehr Erde zu Erde, Staub zu Staub. Weißt du, wenn du Jesus begegnet bist, bist du nicht mehr irdisch eingestellt. Du hast eine andere Einstellung. Du zerfällst nicht mehr, du vergehst nicht mehr. Du bist nicht mehr im Grab. Du bist nicht mehr bei den Toten. Was sucht ihr den Toten bei den Lebendigen, hat der Engel gesagt. Was sucht ihr da? Du bist nicht mehr da, wo die Toten sind. Und du sehnst dich nicht mehr nach den Toten. Und du willst keine Totenruhe haben. Der ist nicht mehr abwesend, geistlos und leblos. Wenn einer lebt, der atmet, bewegt seine Augen, bewegt seinen Mund, der spitzt seine Ohren. Der ist wieder aktiv. Der leistet wieder was. Lazarus kommt raus, gebunden in Leinentücher. Das muss ein Schock gewesen sein für die Umstehenden. Ich weiß nicht, wie der rauskommt, aber der muss gehopft haben. Oder gesprungen, so. Wenn ein Toter aufersteht. Ich werde nie vergessen, bei uns ist, wo ich aufgewachsen bin, da ist einer, da gab es nicht Ärzte, dass Ärzte kamen und untersuchten, ob er schon tot ist oder nicht. Totenschein ausgestellt. Der wurde beerdigt nach kurzer Zeit. Und dann hat man gesagt, der hat unten geklopft. Man hat Klopfzeichen auf dem Friedhof gehört. Und dann, bis wir den ausgegraben haben, ist er erstickt. Also und so war das. Es war scheintot und kam wieder zu sich. Hat die ganzen Fingernägel alles abgefressen. So, also du musst praktisch begraben, lebendig begraben. Und ich kann mir vorstellen, aber Lazarus war eingewickelt in... Also das hat man natürlich gesagt, wie konnte man das und wie, dass man da nicht Arzt geholt hat. Also ja, wir waren auf dem Land, die nächste Klinik war 30, 40 Kilometer weg, das ist die nächste größere Stadt. Und hat man schnell ein Dorf gemacht. Und so ähnlich war es auch hier, in Israel beerdigt man innerhalb von 24 Stunden. Aber hier war 3 Tage der gute Mann, in Tüchern gewickelt. Aber er ist jetzt nicht mehr abwesend, sondern er kommt raus und Jesus sagt, macht ihn frei. Löst ihn von diesen ganzen Leinentüchern, da wo ihr ihn rumgewickelt habt. Bringt ihn wieder ins Dasein, unser Lazarus. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Jesus kommt, um Tote lebendig zu machen, dich aus deinem Grab zu holen. Bist du schon wach geworden? Atmest du schon? Atmest du Himmelsluft, Gottesluft, Geistesluft? Was für eine Luft atmest du? Diese Totengruftluft? Leichenluft. Weißt du, wenn du bei einer Leiche liegst, und das war ja Familiengrab, da stirbst du noch schneller. Und man hat im Altertum, wenn man Leute besonders bestrafen wollte, hat man einen Sträfling mit einer Leiche angebunden, dass er schneller verwest und schneller verfault am lebendigen Leibe. Also wenn du so bei Toten zusammen bist, du fängst viel schneller an zu faulen. Mit wem bist du zusammen? Mit Lebendigen oder mit Toten? Was sind deine Kumpels, Freunde? Weißt du, in der Welt musst du arbeiten, da wird dir nichts geschenkt. Aber was machst du in deiner Freizeit? Wer sind deine Spezies, mit denen du dich so abgibst, wie beschäftigst? Wer sind deine Brüder und Schwestern? Liebe Brüder, das hat der Lot zu Sodom Leute gesagt, liebe Brüder. Guck mal, die Stadt ist dahingegeben, dem Verderben ausgeliefert und dann sagte, liebe Brüder. Du siehst, wie weit ein Mensch, ein frommer Mensch, ein gerechter Mensch sogar gehen kann, wie Lot in Sodom. Liebe Brüder, wo sitzt du? Wo befindest du dich? Bei den Toten, dahingegebenen, verlorenen? Du sollst aufstehen. Und weißt du, was das bedeutet, aufzustehen? Dinge, die du schon längst begraben hast. Jesus sagt, komm heraus. Dinge, die du schon längst aufgegeben hast, von denen du dich schon längst verabschiedet hast. Du solltest die Dinge wieder neu erwecken lassen durch Jesus. Jesus ist da, um dich aufzuwecken. Lazarus, komm heraus. Was es auch alles heißt. Und dieser Lazarus, das bist du, das bin ich heute Abend. Lazarus, komm heraus. Du hast schon längst vieles gestrichen, aufgegeben, deine Jugend, deine Freude, was es auch alles ist. Das ist verrückt, was ich jetzt verkündige. Gott möge mir verzeihen. Es ist genauso verrückt, wie damals der Lazarus auferstanden. Es ist auch verrückt. Steht auch nicht in den Büchern, dass es, in medizinischen Büchern, dass sowas möglich ist. Bei Gott ist alles möglich. Halleluja. Auch wenn es nicht in den Büchern steht. Es steht in der Bibel. Und ich möchte dir eine andere Realität predigen. Bei Gott ist möglich, dass die Dinge, die in deinem Leben verloren gegangen sind, die in deinem Leben schon stinken, und sagst, hätte ich damals bloß und so weiter, was alles hättest. Jesus kommt, dass wieder deine Jugend erstattet wird. Wenn Jesus kommt, hören die Lügen Satans auf. Du stehst auf, sagst, ich lebe, weil Jesus lebt. Dann hören deine Verluste auf. Weißt du, vielleicht jetzt lebst du ein Leben der Verluste. Lazarus hat Fieber gehabt und so fing das an. Fieber und dann geht's bergab. Dann hört bei dir auf zu stinken und zu faulen. Wenn Jesus kommt, er stoppt das ganze Verfall, den ganzen Verfall, dann verschwinden die ganzen Fresser. Weißt du, das Ungeziefer wartet schon. Mach mal eine Gruft auf. Vor allem, wenn ich hier im Krematorium war, wenn so Urnen waren und dann man hat auf die Platte runtergenommen und da waren noch ein paar andere Urnen und so weiter, lauter Ungeziefer. Die warten auf dich. Die Ungeziefer warten auf dich. Verstehst du? Und jetzt unser Lazarus. Und dann kommt Jesus und dann reißt sich dem ganzen Geschmeiß. Du bist nicht dazu geschaffen. Du bist geschaffen zu leben. Du sollst dieses Geschmeiß zervertreiben und zerdrücken und verjagen. Gott will die Jahre, die dir die Heuschrecken gefressen haben, wieder erstatten. Weißt du, du sollst wieder ausschlagen. Alles kahl, aber Gott will, dass du wieder ausschlägst. Dass deine Jugend wiederkommt, deine Dynamik, deine Kraft. Weißt du, da ist der Kaleb, 80 Jahre alt. Dann steht er vor Josua und ich bin noch genauso stark wie Anno dazumal, als ich in Kadesh Barnea ausgesandt wurde als Kundschafter. Bin noch genauso stark. Wann bist du vom Spiegel gestanden und hast im Namen Gottes gesagt, ich bin noch genauso stark, als ich damals in der Arena kam? Als ich damals ausgesandt wurde, als ich damals das Leben angefangen habe, als ich damals die Schule verlassen habe. Oh, was für Pläne, was für Illusionen, was für Träume hatte ich damals gehabt. Ich bin noch genauso stark. Du bist so alt, wie du dich fühlst. Du bist so alt, wie du dich fühlst. Du bist so stark, wie du dich fühlst. Du bist so reich, wie du dich fühlst. Ach, wir können uns nicht leisten. Wir müssen Knäckebrot und Selters trinken. Ich bin noch genauso stark und predige und der Schwache spreche, ich bin stark. Jesus will dich auferwecken. Von dir aus kannst du es nicht. Niemand kann von sich aus. Aber die Kraft Gottes. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Jesus ist gekommen, um dich zu erwecken. Deine Dynamik. Oh, du könntest noch Bäume ausreißen. Weißt du, deine Kraft liegt nicht in den Muskeln. Deine Kraft kommt vom Kopf. Dort liegt die Kraft. Das, was du denkst, das bist du. Das, was du bekennst, das bekommst du. Du musst also zum wahren Leben von Jesus erweckt werden. Lazarus, bitte, nicht sie. Lazarus, komm du heraus. Komm ganz schnell raus. Lazarus, du musst wieder zurück zu dem, was du warst. Und was bist du gewesen? Weißt du, Wiederherstellung, wir sprechen von Wiederherstellung. Gott will dich wiederherstellen, dass du das wirst, wozu Gott dich geschaffen hat und wie er dich geschaffen hat. Nicht wie die Menschen dich verstümmelt haben, sondern wie Gott dich gewollt hat. Wie in deiner Blaupause oben im Himmel ist. Und du solltest drüben mal deine Blaupause gesehen haben. Mal eine Sekunde nur reicht. Puh, mit der Krone, auf einem Thronsessel, mit einem Stab in der Hand. Hast du schon deine Blaupause gesehen? Was Gott sich vorgenommen hat mit dir? Wozu er dich geschaffen hat? Du sollst wieder erweckt werden zu dem, was Gott wollte, nicht was der Teufel gemacht hat. Tod ist ein Werk Satans. Krankheit ist ein Werk Satans. Armut ist ein Werk Satans. Schwierigkeiten sind ein Werk Satans. Und der Teufel möchte dich vernichten, aber Jesus will den Teufel vernichten. Halleluja. Ihm das Handwerk legen. Er ist gekommen dazu. Bist du schon aus deiner Gruft rausgekommen? Weißt du, der Teufel wartet, bis du auseinanderfällst, bis nichts mehr von dir da ist. Es ist kein Zufall, dass Jesus da ist. Weißt du, er erlaubt diese Sachen. Vielleicht lässt er manchmal ganz weit kommen mit einem, dass er schon stinkt. Also bitte, Bruder, man tut es, bemühe dich nicht, es hat keinen Wert. Aber gerade Dinge, wo es keinen Wert haben, hat für Gott was Wert. Dinge, wo es unmöglich ist, ist bei Gott. Gott sagt, jetzt kommt es zu mir. Jetzt wird es bei mir behandelt, von mir behandelt. Bitte schicken Sie ihn zu mir her. Bitte bringen Sie ihn zu mir her. Jesus kam und kommt auch heute zu dir und zu mir, um uns aufzuwecken. Lazarus, komm heraus. Und weißt du, was jetzt passieren muss? Der tote Lazarus muss gehorchen. Blöd. Unmöglich. Nein, sogar Tote müssen ihm gehorchen. In meiner Bibel heißt es, und Tote werden die Stimme des Menschensohns hören und aus den Gräbern kommen. Du musst die Stimme Jesu hören, nicht meine Stimme und nicht die Stimme von irgendjemandem, die Stimme Jesu. Lazarus, komm heraus. Hörst du die Stimme Jesu? Wenn ich jetzt predige, bin ich jetzt ich. Aber hörst du, wenn ich predige, die Stimme Jesu, die zu dir rüberkommt? Du sollst leben, weil er lebt. Du sollst das sein, was er ist. Jesus sagt, so wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Bist du das, was Gott will? Oder sitzt du da in deinem Familiengrab und döst vor dir hin, wie Lazarus? Martha kommt nachher auch noch und Maria kommt auch noch dazu. Da wirst die Zahl voll. Du musst selbst das stinkende Grab verlassen. Wenn du seine Stimme hörst, auch als Leiche, auch als Tote, auch im Koma und Delirium oder sonst wo, du musst dich erlösen lassen von deiner väterlichen Lebensweise, Familiengrab. Also meine Eltern haben zu nichts gebracht, meine Großeltern haben zu nichts gebracht, und ich werde auch zu nichts bringen. Du musst erlöst werden vom Geist der Festlegung. Komm heraus, Lazarus. Das ist nicht dein Platz. Dein Platz ist im Himmel. Dein Platz ist am Thron Gottes, nicht hier. Du bist für das Leben bestimmt und nicht für das Leichenhaus. Oder Krankenhaus. Oder Gefängnis. Oder die Irrenanstalt. Oder den Friedhof. Du bist für den Himmel bestimmt. Glaub an deine Bestimmung. Jesus rief und Lazarus kam. Jesus rief und es ist so wichtig, dass du Jesu Stimme hörst. Geschwister, es ist so wichtig. Ich kann euch nur betonen, meine Schafe hören meine Stimme. Du musst die Stimme Jesu kennen. Und die Stimme Jesu ist anders als all die anderen Stimmen in dieser Welt. Die Stimme Jesu ist die Stimme der Liebe, die Stimme des Herzens, die Stimme des Geistes. Das ist die Stimme Jesu. Die Stimme der Bibel, das ist die Stimme Jesu. Jesus sagt, Lazarus, komm heraus, hier hast du nichts verloren. Du bist hier am falschen Platz. Du lebst hier das falsche Leben. Du spielst die falsche Rolle. bist im falschen Film. Lazarus, komm heraus, das ist nicht dein Leben. Und frag dich heute Abend, was ist mein Leben? Was ist der Film, das Drehbuch meines Lebens? Und dann hör, was er sagt. Er muss dir sagen, nicht ich. Der Geist muss deinem Geist sagen. Jesus kommt extra zu dir, um dich aufzuwecken heute Abend. Er steht vor dir und sagt, wie du auch immer heißt, komm heraus! Er nennt dich bei deinem Namen. Er hat einen Plan für dich, Lazarus. Lazarus heißt, der Gott vertraut. Und du vertraust Gott, bist einer, der Gott vertraut. Jetzt hör doch endlich auf das, was Gott dir sagt. Lazarus, der Gottvertrauende, komm heraus. Der Gott vertraut, der bleibt nicht im Grab. Der bleibt nicht im Armenhaus. Engel kommen und tragen ihn in Abrahams Schoß, den anderen Lazarus, in der Geschichte im Gleichnis Jesu. Engel tragen ihn in Abrahams Schoß. Der bleibt nicht bei den Hunden. Der bleibt nicht irgendwo in der Gosse. Engel kommen und tragen ihn nach Hause. Lazarus, komm du nach raus. Gott will nicht, dass irgendjemand verloren geht. Und er kommt. Der kommt aus dem Grab, hört seine Stimme und löst Unruhe auf dem Friedhof aus. So ein Chaos. Er löst sich von seinem alten, bisherigen Zustand. Und genau das ist Lazarus, komm heraus, löst dich von deinem Zustand von heute, wo du drin steckst und schon stinkst. Dieser Geruch des Todes. Du sollst den Geruch des Lebens an dir haben. Und nicht des Todes. Und wir sind zum lieblichen Geruch Christi gemacht worden. Das ist unsere große Bestimmung. Wir sollen Leben ausstrahlen. Lazarus, Gott vertraut. Löse dich von deinem jetzigen Zustand. Löse dich von deinen Leichentüchern. Lass sie alle fahren. Löse dich. Und du musst dich lösen lassen. Nein, das ist so schön warm und angenehm. Nein. Es wird unangenehm, wenn du jetzt gelöst wirst. Plötzlich bist du splitternackt wieder. Musst wieder von vorne anfangen. Wenn du aus dem Grab rauskommst, musst du von vorne anfangen zu leben. Da müssen dir die Leute schnell eine Schürze holen oder was ist auch immer. Alle, die die Stimme Jesu hören, sollen auch das Grab verlassen. Und zwar so schnell wie möglich. Nicht warten bis zum jüngsten Tag. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung. Wer an mich glaubt, wird leben, obgleich er stirbe. Weißt du, wir haben ein anderes Leben dann. Wir sind anders dann gelagert. Du sagst, das ist unrealistisch. Aber was ist für einen Menschen noch unrealistischer, im Grab zu liegen? Das ist nicht der Wille Gottes. Und dort verschimmeln und dort verfaulen. Weißt du, aus seinem Leben nichts machen, nur einfach Platz wegnehmen. Im Grab liegen, untätig zu sein oder auf alle vier zu kriechen. Ist das realistisch? Es ist realistischer. Einfach komm heraus und da steht er da und löst ihn jetzt. Und da ist die Gemeinde gefordert, die Anwesenden, die dort auf dem Friedhof sind mit Jesus zusammen, die Jünger natürlich, die machen schnell die Binden weg, die packen die Mumie aus. Lazarus, du lebst. Ja, preis Gott. Und er strahlt sogar. Der ist happy, dass Jesus ist, dass er Jesus sieht. Und er erzählt begeistert, der hat mich auferweckt. Der hat mich lebendig gemacht. Weißt du, du hast ein Zeugnis, da kannst du überall erzählen, wie bist du anders geworden? Ja, der hat es gemacht. Weißt du, wenn du Jesus begegnet bist, bist du nicht mehr derselbe. Der Blinde. Weißt du, die Pharisäer, wer hat dich geheilt? Ja, der Mann da, von dem ihr sagt, dass er Jesus ist. Ja, der hat mir was auf die Augen geschmiert, hat gesagt, geh und wasch dich. Und er hat das getan und ich bin geheilt worden. Ja, aber weißt du nicht, dass er ein Ketzer ist? Ja, das ist mir doch egal. Der hat mich sehend gemacht. Ihr konntet mich nicht sehend machen, aber der hat mich sehend gemacht. Hier, die konnten nur Trauerlieder singen, Vater unser beten, wenn sie gebetet haben und so weiter. Oder noch irgend bisschen was. Aber der hat mich lebendig gemacht. Der hat mich wieder ins Leben zurückgeholt. Und der schenkt mir das Leben wieder neu. Weißt du, du solltest wieder dein Leben von vorne anfangen. Wie Lazarus. Von vorne. Gott will dich auferwecken. Egal, was in deinem Leben passiert ist, was dich dort auf dem Friedhof gebracht hat. In meiner Bibel heißt es, die, die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft und die fahren auf wie Adler, die auf den Herrn harren. Du sagst, es ist unrealistisch. Ist es realistisch, am lebendigen Leib zu verfaulen, dahin zu siechen, vor vollem Kühlschrank verhungern oder wie der verlorene Sohn bei den Schweinen zu landen und Stück um Stück so seine Lebensqualität zu verlieren? Weißt du, du musst wissen, wozu lebst du, und du darfst deine Lebensqualität nicht verlieren, sondern im Gegenteil, Jesus will dich aus dem Grab holen, dass du wieder Lebenssinn, Lebensmut, Lebenskraft hast, du das sagst, und jetzt lebe ich. Er lebt, ich lebe auch. Und ich gestalte jetzt mein Leben mit Gottes Hilfe, mit Gottes Kraft. Ich lebe jetzt ein geschenktes Leben. Weißt du, dieses auferweckte Leben ist ein geschenktes Leben. Du lebst nicht mehr jetzt aus deiner Kraft. Jemand, der schweren Unfall hatte, also ich kenne einige, und nachdem sie wieder zu sich kamen, nach schweren Operationen, mir ist mein Leben wieder neu geschenkt worden. Und Gott will dir dein Leben wieder neu schenken. Aus dem Chaos, aus dem Durcheinander. Winfried, wie ist es? Dein Leben neu geschenkt? Amen. Praise Gott. Gott schenkt uns ein neues Leben, dass wir wieder von vorne anfangen können und weitermachen können. Und jetzt erst richtig leben. Vorher hast du auch gelebt, aber nicht so, wie du leben solltest. Und genieß dein Leben. Der Teufel möchte nicht, dass du dein Leben genießt. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Die leben plötzlich in einer anderen Realität. Sie fahren auf wie Adler. Weißt du, was das heißt? Der alte Adler, ich will eine Geschichte vom Adler erzählen hier. Gott will dich lebendig machen. Der alte Adler, der kann nicht mehr richtig fressen. Ein Horn bildet sich auf seinem Schnabel. Weil er nicht mehr richtig fressen kann, kann er nur noch fressen, das, was die anderen übrig lassen. Und die lassen meistens nichts übrig. So, und er wird mager und mager. Und weil er nicht fressen kann, fallen ihm die Federn aus, kann er nicht mehr fliegen, kann nicht mehr jagen. Und dann kommen sogar die kleinen Vögel, die er einst gejagt hat, fliegen über seinen Kopf und kacken auf den Kopf und sagen, du wolltest uns jagen. Jetzt guck mal, was ist aus dir geworden. Und weißt du, so ist auch deine Situation vielleicht. Andere spotten und sagen, guck mal, was ist aus dir geworden? Wie warst du so dynamisch? Hast uns mal gejagt, aber jetzt? Und grinsen und lachen dich aus und kreisen. Weißt du, und irgendwo, und die lassen auch nichts mehr übrig für ihn, er fängt auch nichts mehr. Und dann wird er so wütend und haut den Schnabel gegen den Felsen, lebendig oder tot, mir ist egal, sagt er. Das ist die Situation, dieser alte Adler, dem die Federn ausgehen, seine Kraft verliert, alles verliert und nur noch da hängt und sich auslachen und verspotten lässt. Du sollst nicht zum Gespött werden, Bruder, Schwester. Gott will, dass dir neue Federn wachsen. Aber dir wachsen nur neue Federn, wenn du wieder richtig schön fressen kannst und wieder jagen kannst. Und dann haut er mit seinem Schnabel gegen einen Felsen und dann fällt dieses Horn ab. Und jetzt wächst ein neuer Schnabel. Jetzt kann er wieder anfangen zu jagen. Und jetzt fängt er an zu jagen. Auch sogar die, die über seinen Kopf da geflogen sind und gespottet und über ihn gelacht haben. Er erlebt seine Jugend. Ein Adler erlebt seine zweite Jugend. Und du solltest, Bruder, Schwester, heute deine zweite Jugend erleben. Das ist Evangelium. Lazarus, komm raus. Dieser alte Mann, bei dem schon alles abgeschrieben war, der schon erledigt war. Lazarus, komm raus. Du sollst deine zweite Jugend, dein zweites Leben bekommen, Wiedergeburt. Das ist das, was die Bibel sagt. Dass du wieder so anfängst. Ja, muss ich in den Mutterleib gehen? Muss ich das und das machen? Nein. Du musst nur den Heiligen Geist empfangen. Den Schnabel. Dir muss der Schnabel, der alte, hornige Schnabel muss dir weggeschlagen werden. Und mit dem Schnabel fängt alles an. Beim Adler. Die da auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Mit dem Schnabel. Weißt du, was das heißt? Mit deinem Mund. Wirst du verdammt oder gerechtfertigt, was du sprichst, was du sagst. Lazarus, komm raus. Ich kann nicht. Ich bin gefesselt. Der Lazarus kam raus, mit Leinentücher eingebunden. Ich kann nicht. Ich bin tot. Du kommst raus. Der Herr ist auch nicht 3-4 Mal geboten. Auf den Befehl des Herrn hat er gehorcht. Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast. Das ist Evangelium. Dein Schnabel. Du musst deinen alten Schnabel loswerden. Gott verzeihe. Das ist so. Dieser Schnabel, ich kann nicht. Die lachen mich alle aus. Die verstehen mich nicht. Keiner kümmert sich um mich. Niemand ist nett und lieb zu mir. Dieses negative Bekenntnis muss von deinem Leben verschwinden. Mach meine Proklamationen. Nimm die und wende das an. Und dann wirst du auffahren wie ein Adler. Aufstehen. Der Prophet Hesekiel sagt Weissage. Das fängt mit einem Schnabel an. Weissage zu den toten Gebeinen. Nicht der liebe Gott macht es und nicht der Heilige Geist macht es. Du musst es weissagen. Weissage zu den Knochen, die dort überall liegen. Deine verstreuten Knochen, Unterknochen, Oberknochen, Schulterknochen und welche Knochen auch immer sind. Weissage zu den Knochen. Gebeine, kommt zusammen. Was zusammengehört, muss zusammenkommen. Gebeine kommen zusammen und plötzlich steht dieses Skelett da. So sieht, und nicht nur eins, sondern viele Skelette stehen dort auf diesem Schlachtfeld. Weissage. Wann hast du zum letzten Mal geweissagt? Weissage. Gott sagt Weissage. Also es fängt mit dem Schnabel an. Die toten Gebeine sollen zusammenfinden. Du sollst stehen. Du musst vorstellen, da steht so ein Skelett plötzlich. Du sollst wieder Rückgrat haben. Eine Linie. Du sollst nicht liegen da, sondern Gebein zu Gebein, komm zusammen, Nacken und Arme. Und dann weissage weiter. Du sollst nicht aufhören zu weissagen, wenn etwas passiert ist. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Nein, weissage weiter. Weissage, dass Fleisch über die Knochen wächst. Weissage, dass Blut in die Adern kommt. Weissage, dass der Geist des Herrn in die Knochen kommt. Du musst, wenn Gott etwas angefangen hat, in dir zu wirken, dann musst du anfangen, prophetisch zu reden. Prophetisch reden heißt es, in die Zukunft sagen. Das, was passieren soll, Weissage. Wenn da kleiner Knochen zum kleinen Knochen kommt, da denkst du, da ist schon Himmel auf Erden. Nein, Weissage. Bis alles beieinander ist, was zusammengehört. Es passiert in unserem Leben so wenig, weil wir so wenig weissagen. Paulus sagt, ich möchte, dass ihr alle weissagen könnt. Nicht nur in Zungen beten, sondern auch weissagen. Weissagen ist, was Gescheites sagen, was Weises, was Göttliches, was Inspiriertes, was einen auf die Beine bringt, was Positives. Das ist Weissagen, was auch von oben kommt, von Gott kommt, nicht aus dem Buch und nicht aus der Bibel und nicht aus dem Gesangsbuch und nicht aus der Kirche, sondern es muss von Gott, vom Geist Gottes inspiriert sein. Das ist Weissagen. Rema-Worte müssen sein, nicht nur Logos. Logos steht seit ein paar tausend Jahren in der Bibel, aber du brauchst Rema. Du solltest also inspirierte Worte Gottes verkündigen, prophetisch. Rede prophetisch zu deinem Leben. Jesus kam, um dich aufzuwecken, dass du den Mund aufmachst. Lazarus. Und der fing an zu erzählen. Und je mehr er erzählt, desto voller wurde er vom Leben. Von Gott und Glauben und so weiter. Durch das Weissagen kommt das Leben. Solange nicht geweissagt wird, liegt alles brach. Da liegen die verstreut alles. Dein Leben ist so verstreut. Du musst nur zum Hund, der dich packen möchte, musst du sagen, hopp! Und der flieht. Das Weissagen. Du musst gebieten, befehlen. Sprich zu dem Berg. Und er wird sich wegheben. Weißt du, dann mach das, mach du das. Nein, du sollst lernen, Autorität zu gebrauchen. Weissagen. Weissage zu den Gebeinen. Lazarus, komm heraus. Und der Kerl kam. Weissagen ist hier der Schlüssel. Weissagen ist etwas anderes sagen, als was die Leute sagen. Was deine Gefühle sagen. Was dein Verstand sagt. Weissagen, du musst diese Inspiration aus einer anderen Quelle schöpfen, vom Thron Gottes. Weissagen ist anders reden als die Masse redet, die ganzen Trauergeister, die Juden und die da bedauern, Maria und Martha. Weissagen ist anders reden als wie die Umstände sagen. Ja, ich habe nichts. Weissage das, was kommt. Ich bin nichts. Weissage, dass du was wirst. Mit meinem Gott springe ich über die Mauern. Du musst anfangen zu weissagen, sonst kommst du nicht hoch. Sonst kommst du nicht einmal über den Maulwurfhügel rüber. Fang an zu weissagen. Mit meinem Gott. Fang an zu weissagen über deine Arbeit, dass du hast keine Arbeit und dir wird auch keine Arbeit geben. Aber fang an zu weissagen und sag, ich will arbeiten und ich werde die und die Arbeit tun. Und zwar mit Gottes Hilfe. Rede. Wenn du 3 Wochen geredet hast, geweissagt hast und mit dem Weissagen nicht aufhörst, Tote werden auferstehen. Du brauchst Totenauferweckung. Aber der Herr will dich auferwecken, dass du rauskommst aus deinem Grab, wo du dich abfindest. Also jetzt, bei mir ist alles abgeschrieben. Mit 55 stellt mich niemand mehr ein. Wenn du prophetisch eingestellt bist und den Heiligen Geist hast, noch mit 100 stellen dich ein. Mit 100 stellen dich noch ein. Und küssen dir die Hände noch dabei. Was, schön, dass sie kommen. Weißt du, wenn du von dir eingenommen bist, und du kannst nur von dir eingenommen sein, wenn du von Gott eingenommen bist. Und es passiert nicht, weil du nicht eingenommen bist. Fang an zu weissagen. Zum Berg. Ja, ich hab's gewusst, dass er nicht weggeht. Schade um die Zeit. Nein, weissage zu dem Berg. Hebe dich weg. Totengebeine. Weißt du, wir warten, bis Gott was tut. Gott wird uns nichts tun. So war ich Johannes Matthäus heiße. Wird nichts tun. Aber er wird tun, sobald du deinen Mund aufmachst. In aller Schwachheit. Er sagt, was fällt dem da ein? Der spricht die ganze Zeit. Und wir rufen Dinge ins Dasein, was nicht da ist. Wir rufen Gesundheit ins Dasein, da ist keine da. Wir rufen Kraft ins Dasein, da ist keine da. Wir rufen Wohlstand ins Dasein, und da ist nichts da. Wir müssen sprechen. Was hat der liebe Gott gesagt? Du musst, und hast du die göttliche Ebenbildlichkeit? Und stammst du von Affen ab? Also ich stamme von Gott ab. Ich bin das Ebenbild Gottes. Und hat Gott Licht gehabt? Weißt du, er stand da, alles Chaos, Durcheinander, so wie, das ist Auferstehung. Chaos, Durcheinander, alles, die Urflut, die schwappt und brodelt. Der Teufel wütet. Es werde Licht. So kurz. So kurz, es werde Licht. Plötzlich, Blitz, Lichter gehen aus. Und plötzlich muss Gott sogar die Finsternis noch herbeirufen. Und er trennte Licht und Finsternis. Und so weiter. Wir brauchen auch noch ein bisschen Nacht und muss man noch schlafen. Es werde Licht. Damit begann alles mit es werde Licht. Es ist genauso, Lazarus, komm raus. Wann hast du zum letzten Mal geweissagt? Das ist Weissagen. Es werde Licht. Wann hast du zum letzten Mal geweissagt über dein Problem? Nimm dein Problem her. Wie sieht das jetzt aus? Und sagt, es werde Licht. 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 Da sagst du, es spinnt. Lass sagen die Leute, was die wollen. Aber wenn es Licht wird, dann ist dann mir geholfen. Dann will ich nicht aus der Dunkelheit raus. Zu deinen Schmerzen, dann musst du weissagen. Weißt du, kannst Tabletten nehmen, kannst eine Spritze nehmen, kannst zum Arzt gehen, kannst dich operieren. Aber du musst zu deinen Schmerzen sprechen. Schmerzen, haut ab! Schmerzen, haut ab. Ihr habt hier bei mir nichts zu suchen. Ihr habt hier nichts verloren. Weißt du, wenn wir dir erlauben, die nisten sich ein, breiten sich aus, dann kannst du bald ausziehen. Oder dann bist du nur noch Gast bei dir zu Hause. Schmerzen, haut ab. Du musst nicht lange Sätze, weißt du, viele Leute denken, sie müssen lange Sätze beim Weissagen. Beim Weissagen, da geht's knapp. Es ist kurz, zackig. Lazarus, komm raus. Oder komm, Lazarus, komm raus. Solange du nicht auf seine Stimme hörst, hört auch niemand auf deine Stimme. Richtig. Solange du nicht auf seine Stimme hörst, hört niemand auf deine Stimme. Aber wenn du die Stimme Gottes gehört hast und du weißt, was der Herr will, dann kannst du machen, was du willst. Du kannst dir sogar Zeit lassen. Josua wusste, der Herr ist mit mir, die Jericho ist in deiner Hand. Das hat er gewusst vom Engel bei dem nächtlichen Spaziergang. Hat er mitbekommen, Jericho ist in deiner Hand. Und dann hat er sich gesagt, die lasse ich noch ganz schön zappeln. die lasse ich, er hätte beim ersten Mal, bei der ersten Umrundung gleich Jericho einnehmen können. Aber er wusste, Jericho ist in meiner Hand, ich lasse die mal ganz schön zappeln. Weißt du, du bist so dumm, Gott verzeihe mir. Weißt du, der Teufel lässt dich zappeln und du zappelst, aber du solltest den Teufel zappeln lassen. Du weißt, er ist in deiner Hand, deine Situation ist in deiner Hand. Du kannst so machen und so machen. Beides ist richtig und beides ist falsch. Du hast es in deiner Hand. Und jetzt lasse ich die Jericho-Leute zappeln. Ich gehe siebenmal um die Stadt. Ich habe Zeit. Ich weiß, die sind in meiner Hand. Die laufen mir nicht weg. Denn da kam keiner raus und keiner rein. Also die sind fest in meiner Hand. Wenn du das weißt, die sind fest in meiner Hand. Wenn du weißt, mein Leben ist fest in meiner Hand. Wenn du weißt, die Herrlichkeit Gottes ist fest in meiner Hand. Kannst dir Zeit lassen. Musst nicht so schnell hudeln und jagen. Solange du in deinem Grab sitzt, seine Stimme nicht gehört hast, wird auch nicht viel durch dich passieren. Wird niemand kommen und fragen, wie ist und was ist und so weiter. Wird niemand sich für dich interessieren. Tote müssen seine Stimme zuerst hören. Und dann stehen sie spalier, stramm. Du musst aus diesem Mief, dem Elend da, diesem hoffnungslosen Zustand deiner Ohnmacht herauskommen. Lazarus, komm raus. Jesu Worte sind schöpferisch, bringe dich an die Luft, ans Licht, heraus aus deinen Sünden, aus deinem Elend, aus deinen Fehlern. Komm raus! Plag doch nicht mit deinen Sünden rum, die sind dir vergeben. Weißt du, wir plagen uns so viel mit unseren Sünden, die sind schon längst vergeben. Da bekennen wir noch einmal. Und jetzt gehen wir nochmals zur Beichte. Und jetzt lösen wir uns nochmals von diesem Fluch. Vergiss doch das alles. Dir sind deine Sünden vergeben. Geh hin in Frieden und sündige hinfort nicht mehr. Aber was machen die Kinder Gottes? Nochmals. Und nochmals. Und abermals. Du hast Vergebung der Sünden. Komm raus aus deinem Sündenpfuhl, deiner sündigen Umgebung, was es auch alles sein mag. Lazarus kam durch das Wort Jesu heraus, durch das Wort vom Kreuz, durch das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Es liegt auf deinem Weg. Gebrauche das Wort Gottes und sprich das Wort Gottes. Sprich das Wort Gottes aus. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes, das durch seinen Mund geht. Sprich diese Worte aus, diese schöpferische Worte. Du kannst nur im Glauben sprechen, wenn Gott zu dir gesprochen hat. Komm raus! Und jetzt bist du da, was ist jetzt? Stück für Stück werden dann diese Tücher entfernt. Stück für Stück wirst du freier und freier und freier. Und plötzlich bist du der alte Lazarus. Der alte Lazarus. Weißt du, du denkst, das geht schnell. Zuerst musst du rauskommen. Das ist das Schlüsselerlebnis, das ist das Wichtigste. Du musst zuerst mal draußen sein, aus dem Grab, dann, denn der Rest geschieht von selbst. Das Übrige. Aber du musst zuerst mal rausgekommen sein. Zuerst mal seine Stimme gehört haben. Zuerst mal, ja, die Weissagung muss bei dir angekommen sein. Komm raus. Was du sagst, ist passiert. Wenn Jesus dich ruft, dich hält nichts mehr im Grab. Deshalb höre seine Stimme. Geschwister, mir ist so ein Anliegen, seine Stimme zu hören. Seine Stimme. Das Wort Jesus mächtiger als alle Gräber dieser Welt. Dieses persönliche Reden Gottes in deinem Leben. Das ist so wichtig, dass du die Stimme Gottes hörst, was er dir sagt. Wenn Gott zu dir gesprochen hat, dann kann der Tod dir nichts mehr anhaben. Und nichts mehr ausrichten. Dann kannst du dem Grab, dem Tod den Rücken kehren und sagen Goodbye. Bis irgendwann mal. Viele kamen, um zu sehen, ist das tatsächlich unser Lazarus? Aber er hat seine Wiedergeburt erlebt. Er hat seine große Verwandlung erlebt. Diese Stunde X, er hat die Stimme Gottes gehört. Das vertragen die Frommen natürlich nicht so, die Feinde des Glaubens erst recht nicht. Sie können den Urheber des Lebens, Jesus Christus, nicht vertragen, dass er sagt, komm raus. Und ich bin überzeugt, auch diese Art von Predigten, Weissage, sprich zu deinen Problemen, versetze Berge. Das ist für die religiösen Menschen, ja, Oh, das stinkt für sie. Das macht sie rasend und wütend. Wie kann man? Aber ich tue das mir. Und ich kann mir das leisten. Ich habe die Freude, denn ich weiß, ich lebe, weil Jesus lebt. Und ich habe mein Leben in den Griff bekommen, dank der Gnade Gottes, weil er mich rausgerufen hat. Ich bin vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Johannes 11, Vers 49, sie beschlossen, Jesus zu töten, der so eine Untat vollbracht hat, dass er Lazarus aus dem Grab geholt hat. Sie beschlossen, ihn zu töten. Sie wollen nicht, dass noch mehr Menschen auferstehen. Sie wollen nicht, dass noch mehr Menschen diese Predigt hören. Sie hassten Jesus und sie hassten Lazarus, der gerade auferstanden ist, der diese schöne, angenehme Familiengruft verlassen hat, der nicht mehr da in dieser Grube liegt, die sich nicht mit ihrem Zustand abgefunden haben, die hasst er. Weißt du, der Teufel hat Leute gerne, die sich mit ihrem Zustand abfinden. Ja, wir können nichts dagegen machen. Aber die sagen, wir schwimmen gegen den Strom, wir unternehmen etwas, wir lassen uns das nicht gefallen, wir lassen uns nicht beten. Hau ab! Du, die sind in mein Dorn im Auge. Jesu Handwerk ist, Tote lebendig zu machen. Er will dir dein Potenzial wieder erwecken. Weißt, in dir steckt was drin. Du bist ein Berufener, eine Berufene Gottes. Und das, was in dir drin ist, deine Fähigkeiten, die will er erwecken. Komm raus. Setz frei. Die Engel haben am Weihnachtsmorgen gesungen, ich verkündige euch eine große Freude. Euch ist heute der Heiland geboren, der Retter in der Stadt Davids, der Messias, der Herr. Weißt du, plötzlich ein Licht umleuchtete sie. Du brauchst diese Auferstehung, dass ein Licht dich umleuchtet. Heute Nacht ist der Heiland geboren. Heute Nacht stehst du auf. Weißt du, alle großen Taten, ich habe diese Woche schon mal gesagt, passieren nachts, wo die anderen schlafen, wo nichts los ist. Und vielleicht ist in deinem Leben auch nichts los. Da sitzt du da, passiert nichts, alles beim Alten. Gott will, dass es aufhört, alles beim Alten zu sein. Siehe, ich mache alles neu. Das ist ihr Evangelium. Siehe, ich mache alles neu. Lazarus, komm raus, endlich doch mal. Jetzt bist 3 Tage schon drin, viel zu lang. Der erste Schritt ist, dass er rauskommt. Und der erste Schritt für dich ist, dass du Status quo verlässt. Ich finde mich damit ab. Du solltest aufhören, dich mit dem Status, was jetzt ist, dich abfinden. Nein, das ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Verlass. Lazarus, komm raus. Es liegt an dir, nicht an Gott. Gott ruft dich, du musst nur folgen. Komm raus. Jesus ist gekommen, um dich rauszurufen. Verdient hast du es nicht. Gebete das auch nicht. Lazarus hat nichts getan. Der lag nur dort und schimmelte. Und jetzt kommt Jesus und ruft ihn raus. Lazarus, komm heraus. Er muss den ersten Schritt machen. Und heute Abend für deine Heilung, für deine Befreiung, für deinen Sieg, für deinen Segen, musst du den ersten Schritt machen. Weg! Alles, was ich bisher gelernt habe, bisher gewusst habe, bisher verstanden habe, das war Quatsch. Das hat bisher nicht geholfen, wird mir auch weiter nicht helfen. Jetzt fange ich mit Jesus ganz neu an. Bisher die ganze Geistheilerei nichts gebracht, die ganze Medizinheilerei nichts gebracht, die ganze, alles nichts gebracht. Jetzt fange ich ganz neu. Jesus, jetzt nur noch dich. Buddha hat nicht geholfen, Konfuzius hat nicht geholfen, Mohammed hat nicht geholfen, niemand hat mir geholfen, jetzt hilft mir nur noch Jesus. Fang an. Vielleicht musst du auch so weit hinkommen wie Lazarus. Du musst deine Glieder gebrauchen, auch wenn... Komm raus! Das war ein Hopser. Du musst also einen Hopser. Und er ist doch gefesselt in Leintücher. Lazarus, komm raus! Und du musst, vielleicht kannst du keine Schritte machen, aber wenigstens einen Hopser. Komm raus, ein Hopser. Und das ist, was Gott sehen will. Gott will deine Reaktion sehen, deine Bewegung, dass du auf ihn zugehst. Und in dem Moment, wo du auf ihn zugehst, kommt er dir entgegen und sagt, komm, Petrus, Johannes, wickelt den Mann aus. dann wirst du sehen, wie plötzlich du umschwärmt wirst von allen und die wickeln dich da raus. Dann ziehen sie an der Binde und du drehst dich nur. Ich kann mir so bildlich vorstellen, dass sie gar nicht lange warten konnten. Aber du machst den ersten Schritt, Bruder, Schwester. Es hängt alles von dir ab. Wenn Jesus dich ruft, dann kannst du. Dann kannst du. Wenn Gott das sagt, dann bist du auch fähig. Komm heraus. Du musst nur reagieren. Das ist alles. Nur auf das Wort reagieren. Ja, Herr. Ja, Herr. Aber es geht so schwer. Noch ein Bibelwort. Eigentlich passt das jetzt nicht ganz zusammen, aber ich mixe. Aber ich möchte dir helfen zu verstehen. In Prediger Kapitel 10, Vers 7 ist ein nettes Wort. Prediger Kapitel 10, Vers 7. Ich habe Sklaven hoch zu Pferd gesehen und Fürsten, die wie Sklaven zu Fuß gehen. Also so ein nettes Wort, so eine Phrase. Ich habe Sklaven hoch zu Pferd gesehen, also Gefangene und so weiter, und Fürsten wie Sklaven zu Fuß gehen. Das ist möglich. So etwas gibt's. Und ich möchte diesen Vers ein bisschen umbauen. Das gilt für die Auferweckung, Auferstehung. Jesus steht vor dir. Was kann ich für dich tun? Fragt er. Aber hier, ich sah Sklaven hoch zu Pferd und Fürsten wie Sklaven zu Fuß gehen. Ich könnte sagen, ich habe Tote lebend gesehen und Lebende wie Tote. Die leben. Ich habe Arme reich gesehen und Reiche arm, die mit dem Revolver unterm Kopfkissen schlafen. Ich habe Kleine groß gesehen und Große klein. Schau, das ist die Realität. Ich habe Kranke gesund gesehen und Gesunde krank. Ich habe Junge alt gesehen und Alte jung. Sie werden jung wie Adler. Ich habe Kluge dumm gesehen und Dumme klug. Das gibt's. Ich habe Schwache gesehen, wie sie stark waren, und Starke als Schwächlinge. Wer mit Jesus geht, der geht anders. Der geht als Sklave hoch zu Pferd. Und die Fürsten gehen zu Fuß. Satan geht zu Fuß. Dämonen gehen zu Fuß. Und du sitzt auf dem Gaul. Wer mit Jesus geht, lebt nicht entsprechend seinen Umständen, sondern über seine Umstände, über seine Situation. Er ist über sich selbst hinausgewachsen. Er ist nicht mehr im Grab. Jesus kam, um uns Leben und volles Genüge zu geben. Es ist kein Problem, dass du mal krank wirst oder stirbst oder ins Grab kommst. Es ist ein Problem, dort liegen zu bleiben. Das ist das Handicap. Dort liegen zu bleiben. Es ist kein Problem, hinzufallen, aber ein Problem ist, liegen zu bleiben und nicht mehr aufzustehen. Deshalb, komm raus. Verlass Status quo. Verlass deine Situation, wo du dich abgefunden hast. Es wird nicht mehr anders. Ich warte nur noch auf Beerdigung. Auf die Rente. Oder was weiß ich. Du wartest auf irgendetwas. Nein, hör auf die negativen Sachen zu warten. Warte, dass du noch lebst und die Taten Gottes verkündigst. Dass du sogar noch auf die Mission gehst. Und ich sagte ja, manche sind erst nachdem die Kinder aus dem Haus sind, nachdem alles erledigt wurde, sind noch aufs Missionsfeld gegangen. Sollte möglich sein. Aber weißt du, es hängt immer davon ab, wie du glaubst und wie du denkst. Ich habe Sklaven auf dem Pferd gesehen und Fürsten zu Fuß gehen. So, schau die Leute an, die werden mit 70 erst richtig aktiv, machen Karriere, werden Bundeskanzler. Ja, schau unsere Geschichte an. Es ist möglich. Und ich sehe 17-Jährige im Rentenalter. Das hängt davon. Weißt du, der Jugend werden keine Vorbilder gegeben. Der Jugend wird nicht gezeigt, du kannst leben. Du kannst dein Leben gestalten. Es liegt an dir. Nimm es in der Hand. Pack es mit Gottes Hilfe. Komm raus. Mach was. Weißt du, es ist nicht, aber du musst seine Stimme gehört haben. Und wenn du seine Stimme gehört hast, gehst du durch dick und dünn, kann dir niemand aufhalten, niemand kann dich verhindern, aber du musst seine Stimme gehört haben. Komm raus. Lieber Vater, ich danke dir, dass du uns heute Abend zuhörst, dass du uns heute Abend siehst und dass du uns heute Abend jeden Einzelnen aus seiner Gruft rufst. komm heraus. Komm heraus aus deiner Tragödie, aus deiner Krankheit, aus deinem Trauma, aus deiner Schwierigkeit, aus deiner Hoffnungslosigkeit, aus deiner Verzweiflung. Komm heraus. Vater, ich danke dir, dass es Jesus gibt. Ohne Jesus, was wären wir? Halleluja, Herr, ich danke dir für deine unendliche Liebe. Jesus, der Retter, ist geboren. Preis Gott. Halleluja. Und du darfst hoch zu Ross gehen und der Teufel geht zu Fuß und führt den Gaul. Amen.